Herzlich willkommen bei
Techtel Mechtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 311 mit mir, am Philipp Brüg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Mit dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und dem Florian Baducci.
Hallöchen.
Heisse Folge. Heiss draussen, heiss bei uns. Mit den heissesten News vom Sommer. Es geht langsam los. Die Sommerflaute geht los, aber die GTA sorgt dafür, dass wir jede Woche eine neue kleine News machen können. darum fangen wir an mit GTA 6 Vorbestellungen, die jetzt losgegangen sind, wo tatsächlich dann doch noch ein paar Informationen, ich sage jetzt nicht kontroverse, aber doch nicht uninteressante Sachen vorgekommen sind. Dann reden wir über die Steam Machine, wo man ebenfalls kaufen kann vielleicht. Und auch die ersten Reviews draussen sind.
Vor allem, ob man soll, aber ja.
Ja, das ist die andere Frage, genau. Und wir reden darüber, über was eigentlich OpenAI so an Geld verschlingt. Was du da ja, wo da Zahlen gelegt sind und du einen ausführlichen Artikel darüber gemacht hast, Samuel. Dann im Big Screen reden wir über Supergirl und über Backrooms. Ich würde sagen, macht es in dieser Reihenfolge, da deine ja neuer ist. Mhm. Und in der Spielecke können wir über die besten 100 Games. Haben wir jetzt den zweiten Artikel draussen von unserer Rangliste mit Platz 67 bis 34. Also, dann hüpfen wir doch ins News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja genau, heute, wo wir aufnehmen, Mitternacht, sie haben es überall auf der Welt um Mitternacht, sodass die Neuseeländer die Ersten gewesen sind, wo wir das Spiel können vorbestellen können. Gewisse bei uns haben es auch schon gemacht, obwohl es ja nicht nötig ist.
Weil Opfer!
Genau. Der Flo.
Der Flo
hat es bestellt.
Genau. Ja, genau. Aber es hat wirklich gleich noch ein paar interessante Sachen. Alle haben ja auf den Trailer gehofft, weil es hat ja noch keinen Gameplay-Trailer, richtig, aber der ist auch nicht gekommen. Da wird so gespoon-feedet. Wie sagt man das auf Deutsch? Genau. Happy-wise. Wirklich jedes kleine
Taktik.
Ja, jedes kleine Ding wird einfach da rausgegeben. Aber gleich, es hat ein paar interessante Sachen gegeben. Und ich bin, es war noch morgen früh gewesen, ich bin selber drin gehabt. Weil, genau, wir haben auch die Meldung bekommen, Mitteilung, dass das kannst du vorbestellen, Mitternacht, und dass es wird $80 und $100 kosten für die Ultimate Edition. Jahrelang war ja $60 der Standardpreis von Games. Und ich glaube, mit der neuen Konsole, Xbox Series und der PS5, haben dann noch eine gewisse EA ist natürlich darunter gewesen und gesagt, also jetzt müssen wir auch mal Preise erhöhen, weil die ja sehr lange bei 60 gewesen sind, haben sie es auf 70 erhöht. Hat sich aber noch nicht durchgesetzt, hat wirklich nur so Ausnahmegames gegeben. Und dann letztes Jahr mit der Switch 2 hat dann Nintendo gefunden, geil, wir verlangen auch 80. Für das Mario Kart und ich glaube nochmal eins, hat dann $80 gekostet. Aber Nintendo hat sich in das sind so Eigenbrödler, darum machen das nicht alle. Und da ist jetzt schon, da weiss man jetzt schon nicht, ob jetzt das einfach der neue Standard wird. Und eben, in der Mitternacht, wo man es dann auch bei uns kann bestellen konnte, hat man dann auch gesehen, was es dann eigentlich in Europa wird kosten. Und ja, die Zahlen sind die gleichen. Einfach die Währung
hat sich geändert. Währung abgeändert, super.
Und ich habe kurz gedacht, ah geil, wir Schweizer profitieren.
Ja,
und
nein, dann so, nein. Im Gegenteil.
Das ist ja gar nicht so. Ja, weil umgerechnet wären ja das irgendwie so 65 Franken, die $80. Aber ja, wir zahlen 80 Franken und 100 Franken. So, und in Deutschland zahlst du 80 Euro und 100 Euro. Also uns verarscht es am meisten. Mhm. Ich kann eigentlich noch mal schauen, was es irgendwie in Japan kostet oder so, aber wir zahlen vermutlich etwa am meisten auf der Welt.
Kannst du nicht mit einem VPN kaufen?
Gut, ich meine, das Game ja physisch geht, in Anführungszeichen, kannst du das natürlich einfach auch in Deutschland bestellen.
Ich meine, es kommt, ja.
Es kommt ja auch, das ist noch ein anderes Game, kommt ja am 19. November erscheint es. Und am 12. November wirst du es können preloaden, damit es rechtzeitig drunter ist. Und sie haben gesagt, sie wird Games auch dann verfügbar machen. Ja. So haben sie es genannt. Das heisst, der Versand wird auch schon dann losgehen. Aber dort ist ja kein Disc drin, sondern nur ein Code. Es ist wirklich nur eine Plastikhülle mit einem Code drin. Das hat Nintendo auch gemacht, glaube ich, beim Mario Kart, wo dabei war bei der Switch.
Ja, ich hatte sowieso Digital-Only-Version. Also.
Alles lustig, dass du.
Bei der PS5.
Es ist geil, dass du aber die physische Version bestellt hast. Wo aber jetzt in dem Fall ist es okay für dich. Weil ich ja eben nur, Nein, weil du nur einen Kopf bekommst. Darum sage ich. Aha, sonst, hätte ja. die, sonst hätte das nicht gebracht. Du hättest die physisch nicht bestellt und hättest es auf deine Playstation legen können. aber ja, genau, kannst du das irgendwo im Ausland bestellen. Also eben, kannst du das in den USA bestellen. Ich meine, innerhalb von einer Woche sollte das ja schon über den Teich schaffen, oder?
Ja gut, dann ist irgendwie Versand und
ja,
Zoll
ja.
zu scheiße. Zoll müsstest du aber eigentlich nicht haben, weil das ist ja eigentlich unter...
Ja, die Grenze ist, glaube ich, tief.
Ja, und vor allem, es geht ja nicht nur, um Zollgebühren an sich, sondern es geht ja um die Verarbeitung. Also wenn dir wird ja, wenn jemand eine Stichprobe macht dort und da reinschaut, dann ist das eine Bearbeitungsgebühr. Es ist kein Zoll fürs Produkt, sondern eine Bearbeitungsgebühr.
Das ist jetzt ein völlig anderes Thema, aber das stimmt schon nicht. Ja. Wenn es unter diesem Wert ist, zahlst du wirklich nichts. Also ja. Dann ist auch Kontrolle gratis. Das stimmt jetzt schon nicht.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Aber es ist relativ tief. Es ist 5 Franken Mehrwertsteuer, darf es sein. Und das musst du umrechnen, sind 60 Stutz schon wahr wert. Irgendwie so.
Egal. Okay. Wir zahlen jedenfalls einen ordentlichen Zapfen. Und das andere, was noch speziell ist, eben, man hat ja im Vorfeld hat man ja gemunkelt, 100 Stutz, weil auch da der Chef, der Selnik von Take-Two, ja, verwechsel mit 2K, der Publisher und der Firma, wo Rockstar gehört hat, eben gesagt, ja, eben, so Games sagen ja schon eigentlich mehr wert, 100 wert, und wir schauen ja wegen dem Preis, und darum hat man da wirklich von 100 bis 200 Stutz hat man alles befürchtet. jetzt ist aber so, es gibt die Ultimate Edition, und die hat schon so ein Paywall-Element drin. Also hat unter anderem 1000 so kosmetische Sachen, weißt du, so Vice City, Gugus und so. Aber es hat auch 4 Shops, wo du dann wirklich nur reinkommst, wenn du die Version kaufst. Weißt wo du
nicht im Ernst.
Wo du dein Auto kannst tunen und verändern, deine Frisuren machen und so. Und
das die, ist ja
die gibt's nur dort.
Schäbige.
Und ich meine,
hättest du das nicht ein bisschen früher könnte sagen?
Kauf die doch nicht! Ich meine, also... Das ist doch Gugus. Also,
ich kann mich wie gesagt, verlassen.
Frage ist auch, man kann ja schon davon ausgehen, dass es in dem Game mehr als 2 Tuning-Shops wird geben. Also, du wirst das Auto.
Nach deinem Pamphlet gegen so Ultimate Editions, die du vor einem halben Jahr mal gebracht hast, habe ich mich nicht mehr getraut.
Das habe nicht ich geschrieben. Das hat sicher jemand anders geschrieben.
Oder
ich finde das auch doof.
Geschrieben?
Aber ich habe das nicht geschrieben. Aber ja, genau, ist noch speziell, ja, dass du einfach gewisse Shops wirklich nicht hast. Ist halt die Frage, du weißt halt nicht, gibt es denn 20 von diesen Shops und einfach 4 davon sind hinter der Paywall. Aber gleich, es ist einfach immer unschön. Eben. Und du kommst noch Waffen und Fahrzeuge und so über, das ist auch in dieser Edition. Das ist man sicher ein bisschen gewöhnt. Aber es ist schon nicht, ist halt schon nicht lässig. Und da kann man vielleicht schon argumentieren, dass das Game vielleicht doch 100 Stutz kostet. Und eben auch das mit der Disc, eben, das ist ja schon noch nicht so verbreitet, eben viele, der Domi, ja, der kauft ja eigentlich nach Möglichkeit immer das Zeug physisch. Und das kannst du jetzt halt so einfach nicht. Und dann kannst du es auch nicht mehr tauschen. Und wenn GTA das macht und standardisiert, können ja andere Hersteller natürlich auch da auf den Zug aufspringen.
Ja, also ich muss sagen, spätestens seit ich 2017 in meine Vorgängerwohnung gezogen bin und einfach 300 DVDs mehr oder weniger haben vorgeschossen, weil die Leute sie nicht einmal mehr geschenkt haben wollen.
Ja, das ist krass.
Habe ich einfach gesagt, wieso muss ich Dutzende so Staubfänger bei mir in der Wohnung halten? Ich kaufe das einfach digital.
Hey, 80% kaufen mittlerweile, von den Verkäufen sind mittlerweile offenbar digital. Habe ich gerade letztens gelesen.
Verstand.
Von dem her, die Mehrheit wird es eh nicht betreffen.
Du
ja,
kannst übrigens mit den USA abstellen, funktioniert glaub, wirklich nicht. Habe ich jetzt gerade gesehen, weil der Code ist dann so auf Länder.
Ah, ja,
eben, das habe ich auch noch vorher gedacht.
Also,
ja.
Du kannst das nicht, ist, genau, also, europaweit geht es. Also, du könntest genau. In Deutschland könntest es kaufen, dann geht es auch in der Schweiz und so, aber nicht übersehen.
Sparst.
Ich habe kopfnässige Sprachversionen, aber da habe ich mich leider getäuscht.
Hey, das ist ja das andere, was du vorher bemerkt hast, und ich wirklich fast nicht glauben konnte, dass das Game gar nicht auf Deutsch geht. Ich meine, ich spiele es natürlich auf Englisch, aber ich bin überzeugt gewesen, dass muss es doch auf Deutsch geben, weil...
Nope.
Das ist das Game.
Der Phil ist fast vom Stuhl gefallen. Wenn er geguckt wäre er runtergefallen. Ja. Zum Glück ist er gestanden.
Es ist ein Game für die Masse. Jeder spielt das und die Masse will ja das Zeug immer synchronisiert. Oder? Man sieht es so im Kino. Darum finde ich das noch krass, dass da...
Ja, aber ist das in der Schweiz auch so?
Ja, sicher.
Ja, ja.
Darum,
okay.
Darum sind ja die meisten Vorstellungen immer deutsch, mit Abstand.
Ja, ja.
Ja, außer du gehst irgendwie so in ein Pathé oder so, wo sehr noch künstlernäher ist. Oder ich glaube, Abaton hat auch EDF-Vorstellungen. Aber sonst ist sehr, sehr viel, eigentlich immer synchronisiert.
Ja. Masse, ich finde es gut. Zwingt mich Leute zum authentischen Erlebnis.
Ja, ich finde es auch gut, aber ja, also bei GTA, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es je einmal auf Deutsch gespielt habe. Und der Phil, der das gehört hat, der ist so, nein, niemals, ich könnte mein ganzes Geld darauf wetten, das ja, stimmt einfach nicht.
Ich hätte es. Ich meine, ich habe es auch immer Englisch gespielt, ist ja logisch, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, wir wären die Ausnahme gewesen. Also, meine, früher hätte ich gesagt, GTA 3 und so, weißt du, aber dann irgendwie beim 5 wäre ich wirklich davon ausgegangen, dass ja, eben wie viel, 250 Millionen Mal hat sich das, glaube ich, verkauft. Ja.
Ich glaube auch Red Dead Redemption hat auch keine Lokalisation.
Ja, wenn GTA keine hat, dann hat es
andere keine. Eben, aber einfach nur zum sagen, ich glaube, die eben bei Rockstar, so, die haben nie irgendeine Lokalisation gemacht. Die haben sonst keine Ahnung, wie viel Geld ausgegeben für alles in dem Spiel.
Also, ich habe das verwechselt mit der Lando Version, dort ist es nur um Kompatibilität gegangen. Ich habe das gelesen und gedacht, geil, jetzt kann ich den Wurst auf Ungarisch spielen, Mann.
GTA 4 ist doch auch, dort hast du sogar Ungarisch doch drin, oder? Wie heisst der?
Niko Bellic, nein, wenn du Bellic bist, oder?
Ah, ist das er? Ah, ja, stimmt. Ja. Ist der, ja. Sorry, stimmt.
Ja, und sonst PlayStation, also Sony hat dann auch noch einen Blogpost veröffentlicht, wo sie einfach gesagt haben, ihre Version sind natürlich die beste. Mhm. Das mag auch sein. Sie haben einfach gesagt, es wird praktisch keine Ladezeiten geben. Sie haben ja da geil, die schnellen SSDs. Und bei Spider-Man war das ja wirklich sehr geil gewesen. Und ja, ich muss schon sagen, die Ladezeiten im GTA 5, also sind jetzt nicht ultra lang gewesen. Also ich glaube, das Ding, das Hin- und Her-Switchen, habe ich auch das Gefühl, das ist fast...
Ja, das ist immer da, ist so in Vogelperspektive und dann hat
es fast instant gewesen, oder? Hä? Damals schon, oder? Das hat nicht geladen, gross, oder? Wenn du zwischen den Charakter gewechselt hast, oder?
Nein.
Aber das Game am Anfang hat immer huere lang geladen. All die GTA-Games laden am Anfang einfach mega lang. Darum, ja gut, aber eben, das wird...
So die ganze Map preloaden, oder?
Mhm. Und es wird auch eine PS5 Pro Enhanced Version geben, aber dort haben sie nicht gesagt, was es denn beinhaltet. Und sie haben auch noch gesagt, dass es eben mit dem Singleplayer-Modus startet. Also von dem ist man auch ausgegangen, aber... Und sie haben ja noch nie etwas zum Online-Modus gesagt, oder? Aber jetzt haben sie einfach gesagt, der kommt explizit, kommt einfach Singleplayer zuerst und es wird eh einen neuen Online-Modus kommen, weil mit dem scheffelt es ja Geld, aber das haben wir ja auch schon geredet. Beim GTA 5 ist der 2 Wochen später gekommen. Recht verbuggt ist ja der gelauncht.
Ja, grauenhaft, da haben sie auch viel vergeben. Ja.
Und jetzt, wo sie ja wissen, dass es eine riesen Bombe ist, nehme ich an, wird es noch in mehr Staffeln. Ich bin auch schon gespannt. Mega viele Games gehen ja jetzt aus dem Weg, GTA und kommen vorher oder nachher. Im Februar hat es mega viele Games. Hey, und ich glaube, viele von denen verarscht es dann schon noch, weil ja, wenn im Februar dann GTA online kommt, dann schon scheiße, oder? Und die sind ja dort hin, weil viele haben ja da die Fiscal Years, oder? Die ändern ja dann. Genau. Und dann im Februar kommen jetzt die gerade noch rein. Und wenn sie dann dort nochmal müssten verschieben, dann haben sie dann halt ein Problem, oder?
Weil sie ganze Invests haben, aber noch keine Dinge, ja.
Ey, es ist schon krass, dass der Einfluss. Und dann, weißt du, irgendwann wird dann noch die PC-Version kommen, wo dann nicht mehr der gleiche Splash wird machen, aber gleich auch dort wird es nochmal recht auf.
Wann kommt die, sagen wir das mal,
damit das man gar nicht
PS5 kaufen.
Ja, das weiß man nicht. Im letzten
PS5, Samuel.
Ah, wieso?
Du nicht so kitz.
Hey, also im letzten...
Sie wird nicht günstiger, kauf sie jetzt. Das ist auch meine Befürchtung, ja genau. Also irgendwie, dass ich schon warte, dann irgendwie habe ich gleich FOMO im Herbst, dann kaufe ich mal das teurer Mal.
Also mein letztes Mal beim GTA 5, es ist 2 Jahre, also im September, oder? 2013 ist sie gekommen und im April 2015 ist sie auf dem PC gekommen. Eineinhalb Jahre etwa, oder?
Eineinhalb Jahre?
Ja, also jetzt hätte ich jetzt mal gesagt, jetzt wird es, ich würde auf ein Jahr tippen. Das ist so eine runde Zahl und das Weihnachtsgeschäft ist ja immer das Gute. Ich hätte jetzt mal auf ein Jahr tippt, aber... Okay. Es würde mich wundern, wenn es nur ein paar Monate geht. Das kann ich mir irgendwie einfach nicht vorstellen. Weil, das sind eh Abzocker, sorry. Also das ist einfach so. Und dann machst du es doch, aus vernünftigem Grund würdest du genau länger warten. Weil wenn du es 3 Monate später bringst, dann kaufen es die Leute, die einen PC haben, nicht nochmal. Aber wenn du ein Jahr wartest, dann ist es schon wieder so, das GTA könnte ich schon nochmal spielen, jetzt mit anständiger Grafik. Darum, ein Jahr
habe ich das Gefühl... Wenn du es nochmal kaufst? Ah, nein, ja. Ich habe sehr für die, die halt einfach keine... Also,
nein, das ist alles doppelt also und dreifach gekauft worden.
Was? Ja,
ich habe GTA 5 auch doppelt gekauft. Ich habe es damals noch auf der PS4 gekauft.
PS3.
Boah, und dann habe ich irgendwann PS5 gekauft, einfach sonst. Habe meine PS4 günstigem Kollegen abgegeben und habe es dann noch einmal gepostet.
Ja, ich meine, PS3 ist gekommen, dann PS4, PS5, oder? Und genau, also ich kenne auch viele. Alle Kollegen haben es gespielt, als es rausgekommen ist. Also die Mehrheit. Und dann die PC-Version hat man sich halt auch nochmal geholt. Vor allem dort ist natürlich der grafische Sprung eh noch viel grösser. PS3 so alt ist und PC hat schon keine Grenzen gehabt. Jetzt nehme ich jetzt mal an, zwischen der PS5 Pro und PC ist dann nicht mehr so ein gigantischer Schritt, aber who knows. Jedenfalls, ja, sie wird nicht günstig und ich freue mich dann immer mal noch auf einen richtigen Trailer, weil eben, also, wäre jetzt schon mal langsam Zeit.
Ja, also vor allem mit Ingame-Elementen.
Ja, das hätte es schon gegeben, aber einfach... Ingame hätte es schon gegeben, aber nicht halt, wie es wirklich ausgeht.
Also nicht Gameplay, ja, meine ich.
Ja, genau, wie man es so klassisch nennt. Gut, also, dann die zweite News, die Steam Machine, das sind die, wie soll man sagen, sie sagen zwar, das ist keine Konsole, sagt Valve, aber die meisten würden es eigentlich so als konsolenähnliche Mini-PC bezeichnen, wo man sich tendenziell ins Wohnzimmer stellt und genau, den hätte man jetzt können auch vorbestellen und da haben sie es ein bisschen anders gemacht, wie bei ihrem Steam Controller, wo es ja so First-Come-First-Serve-Prinzip war. Und ich glaube, nach einer Stunde sind alle ausverkauft gewesen. Und dort ist es jetzt so, wenn du jetzt vorbestellst, kommst du als Datum 2027 über. Also, und der ist ja nicht betroffen von so SSD- und RAM-Knappheit, sondern wirklich einfach, die Nachfrage ist offenbar doch recht gross, dass...
Wieso ist sie nicht betroffen von RAM-Knappheit?
Nur der Controller.
Controller, ach so.
Wenn der Controller kannst du jetzt abstellen.
Okay.
Aber eben, 2027 wartest du dort. Und darum haben sie es hier jetzt anders gemacht. Da ist es jetzt einfach so, du hast bis heute, am Donnerstag, kannst du sie eben reservieren. Leider nicht aus der Schweiz, du musst einen deutschen Account oder einen österreichischen oder so haben. Und dann wird es am Montag ausgelost. Unter all denen dort. Kaufplätze ausgelost.
Ah, Wind.
Wir haben uns auch ein paar gesichert. Mal schauen, ob wir es dann bekommen, um sie dann testen.
Jetzt bin ich gespannt, ob sie dann wirklich mehr Kaufwünsche als Plätze haben. Das weißt du.
Hey,
ob sie überhaupt nicht hören.
Hey, ich glaube schon.
Glaubst du auch, weil es einfach Hype ist?
Das können wir ja gerade reden. Weil Preise, die haben sie in sich. Wo sie ja rausgekommen ist oder vorgestellt worden ist im November, haben ja viele gedacht, geil, das ist so Killer-Alternative für Konsolen, aggressiver Preis, 500 Stutz und so. Und ich glaube, das hat Valve auch ursprünglich so ein bisschen geplant gehabt. Also man hat ja dort dann ausgerechnet, was das Äquivalent wäre. Und es wäre um die 500 Stutz gewesen, wenn man das zusammengerechnet hat damals. Also und unfassbar.
Dann hat man die Entwicklungskosten unterschätzt? Oder warum?
Nein, weil ist alles teurer geworden.
Ja, die RAM und die SSD sind durch die KI-Bubble sind die wirklich so gestiegen. Und
darum kostet es jetzt 1,5 Mio. Statt 500.
Genau, nein. Der Flo sagt es gerade. Also die 512 GB Version, die günstigste ohne Controller, die kostet 1039 Euro. Und die teuerste 2 TB Speicher mit einem Controller und zwei so diesen Faceplates, die kannst du abnehmen, die kostet 1428 Euro. Und eben, wenn man es, da gibt es auch schon diverse, so Digital Foundry hat da so 4 Alternativen aufgelistet, wenn man jetzt das wieder umrechnen oder einfach versucht, sie selber zu bauen, dann kommst du günstiger, aber nicht massiv. Also vielleicht, weiß nicht, vielleicht 20% oder so. Aber das ist halt für das zusammengebaute System und so, der Preis ist nicht überrissen.
Das Problem ist einfach, dass PS5 Pro irgendwie weniger kostet und halt doppelt so viele Frames, die so bietet, nicht gesehen. Also
die Leistung ist etwa gleich.
Nein, also PS5, ja, die normale, aber die Pro ist deutlich schneller. Und nein, die PS5 Pro kostet weniger.
Ja, aber die Pro ist vielleicht 20% schneller als die Base PS5.
Ah, wirklich? Okay.
Ja, die ist auch nicht welten schneller. Aber genau, du sagst es richtig. Man vergleicht es mit der Leistung, mit der normalen PS5. Die ist mal schneller, mal langsamer, aber es ist am ehesten mit der vergleichbar. Und die ist doch 6 Jahre alt. Und eben hat jetzt auch aufgeschlagen. Ich weiß gar nicht, was ist der Preis bei uns? 600-700 Stutz ist sie doch aber auch schon, glaube ich, oder?
PS5 Pro ist 730.
Ist das aber unser Preis?
Nein, ist offiziell.
Okay. Und
wir haben gar nicht so viel Rabatt bei der leider. Das ist, ich habe vorher schon angeschaut. Es ist schmal, es ist slim.
Hey, nein, eben, also darum, wenn man es mit dem vergleicht, ist Preis-Leistung, also Preis-Leistung ist nicht gut. Das ist sie einfach, das kann man, das ist so. Und Valve hat gesagt, es liegt wirklich daran, dass sie sind einfach noch nicht so lange in dem Business und sie haben dann da so ein Interview gegeben, ich glaube Gamers Nexus zum Beispiel, und sie sagen, hey, eben, sie haben keine Verträge und es ist einfach so, die RAM-Firmen, die kommen und sagen denen, ich glaube wirklich so, jeden Monat oder ungefähr kommen sie und sagen, schau, das ist der Preis, du kannst kaufen oder nicht. Und wenn du dann sagst nein, dann redet sie nie mehr mit dir. Okay. Und es ist wirklich einfach da, die sind einfach in einer Position, dass nicht diskutiert wird. Und Microsoft und Sony und so, die haben einfach den besseren Hebel, weil die schon länger dort dabei sind, die haben Verträge und die haben viel die besseren Konditionen. Und darum können die einen besseren Preis anbieten. Und man geht ja dort auch davon aus, dass die wenig Gewinn oder möglichst auch keinen machen. Also die können subventionieren, ihre Konsolen. Und Valve hat eben gesagt, das wollen sie nicht. Sie haben auch gesagt, oder, das traditionelle Konsolenmodell besteht dabei, dass man Einbussen macht mit der Hardware und dann die Einnahmen wiederholt durch Abos und Verkauf von Games, die halt gebunden sind an die Konsolen, also Exklusivsachen und so. Und sie finden das Ökosystem halt scheiße. Mhm. Und der Chef, der Gabe Newell, muss halt seine 500 Millionen Yacht auch irgendwie finanzieren können. Nein, genau, aber ja, sie ist halt nicht subventioniert und darum ist sie einfach teuer, oder? Und hey, aber eben, ich glaube, für gewisse Leute hat es auch gleich einen Reiz, oder? Auch wenn es jetzt nur die Leistung von der PS5 hat. Also viele sagen
ich darum. Ich weiß halt nicht. Ich finde irgendwie so, also wenn ich jetzt mir überlege, oder, also ich habe jetzt keine Konsole, ich würde jetzt das nie kaufen. Also wenn ich eine kaufe, würde ich jetzt PS5 kaufen in dem Moment. Und auch sonst, wenn du jetzt sagst, ja, du willst so einen Mini-PC im Wohnzimmer und so. Ich meine, aber dann die Leute, die doch das wollen, die können sich doch einfach selber auch zusammenbauen.
Nicht? Ich glaube eben nicht. Ich glaube, also eben, das ist jetzt so auch reine Vermutungen, oder? Ich habe einen Kollegen, der sich die will kaufen oder will kaufen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Zielpublikum. Er ist um die 40, kann sich es leisten, das ist eine Voraussetzung. Ja. Weil Gamer wird ja sowieso immer ein teures Hobby, aber nein, ich sage, kann sich es leisten. Und er will einfach nichts zusammenbauen. Er will einfach, okay. Er will aber die PC-Games, aber er will eigentlich das Konsolenerlebnis.
Ja.
Oder anstellen, einstellen, es läuft.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, da gibt es keine Alternative. Und sind sie gleich trotzdem Kackpreis vermutlich in einer gewissen Position, was viel interessant ist. Weil das Gerät, haben ja alle gelobt in den Tests. Weißt, es ist, macht kein Geräusch. Ey, es ist auch wirklich winzig. Ich habe gemeint, es ist grösser, aber es ist wirklich etwas gross wie ein Gamecube.
Mhm. Ah, wirklich?
Also es ist winzig. Und es ist halt schon, du hast keine, weißt du, scheiß Treiber-Updates und so wie bei Windows, sondern einfach, du kannst einstellen mit dem Controller und dann läuft es einfach.
Es macht Updates von selber, oder? Weil das jetzt schon haben, wie bei jedem Konsole.
Darum sage ich, es hat einen Reiz. Jetzt ist es einfach durch den Preis halt nur noch für die, die es sich auch leisten können, interessant. Und hey, was ich schon auch spannend gefunden habe, wegen der RAM-Sachen. Gewisse Geräte haben 2x 8 GB eingebaut. Gewisse haben einmal 60 GB eingebaut. Man hat wirklich auch offenbar müssen nehmen, was man da irgendwie bekommen hat.
Ja.
Schon noch verreckt. Hey ja, eben, wir versuchen auch eine zu bekommen. Und klar, wir wissen jetzt schon ein bisschen, was sie liefert, aber ich bin dann gleich gespannt, weil die wird ja auch noch recht updated und so. Und das ist ja auch noch so der Punkt. Sie unterstützt natürlich die mehr. Weißt du, wie wenn du dir jetzt einen ab der Stange würdest kaufen, was jetzt für viele, die nicht bauen wollen, das wären die Alternativen, oder? Eben, den musst du gleich installieren und all die Updates und Zeugs und Sachen. Und da kannst du noch ein bisschen hoffen, dass das ein bisschen mehr unterstützt wird. Und hey, wie gesagt, ich bin auch gespannt. Also, ich muss es wirklich auch selber mal ausprobieren. Eben den Kompromiss zwischen weniger Leistung und so. Und hey, who knows? Aber genau. Am Montag werden wir es sehen, ob wir eigentlich kaufen und ob wir dann eigentlich testen können. Und genau. Dann gehen wir noch weiter, wo es um Geld geht. Heute geht es vieles um Geld.
Ja.
Und zwar um OpenAI.
Das stimmt auch alles, ja.
Und es hängt auch sehr vieles zusammen.
Oh ja.
Weil eben, warum die Maschine teuer ist, ist ja wegen der KI. Und OpenAI ist ja so ein Unternehmen. Und jetzt sind Zahlen geleakt, die doch recht aufschlussreich waren. Samuel.
Ja, genau. Also wir haben ja vor 3 Wochen, glaube ich, haben wir darüber geredet, über die ganze Börsengänge von den KI-Unternehmen. Und dort ist nur von SpaceX hat es jetzt schon offizielle Zahlen gegeben. Und jetzt sind die von OpenAI geleakt, Anfang letzte Woche. Und die sind wirklich nicht so gut. Also eigentlich sind sie so überhaupt nicht gut. Genau, die wichtigste Zahl ist, dass OpenAI 2025 21 Milliarden mehr ausgegeben hat als eingenommen. Also der sogenannte operative Verlust ist 21 Milliarden. Und das ist schon sehr, sehr viel. Also es übertrifft auch wirklich die schlimmsten Befürchtungen, die es so gegeben hat vorher. Vielleicht so zum Einordnen, also Apple macht etwa 100 Milliarden oder ein bisschen mehr Gewinn pro Jahr. Also das ist etwa ein Fünftel von dem, was Apple Gewinn macht, machen die Verlust. Und Apple ist aber schon nochmal eine Grössenordnung grösser mit mehreren Geschäftsfeldern und halt ganz vielen realen Produkten und überhaupt. Also es ist wirklich, es ist viel. Es ist richtig viel Verlust. Und was halt auch noch spannend ist, ich kann jetzt nicht so die Zahlen komplett durch, dass eigentlich der Betrieb oder bestehende Modell, sieht es so aus, dass zu den aktuellen Preisen machen sie eigentlich mit jedem Abo machen sie quasi auch Verlust. Also selbst wenn die Leute zahlen, dann ist es nicht profitabel, weil einfach der Betrieb von so einem Modell, also die Inference Cost, also wenn du eine Anfrage schickst, muss ja, braucht es Rechenleistung, um das zu verarbeiten, das ist nicht profitabel. Selbst wenn du alle Entwicklungskosten ausrechnest für neue Modelle und so weiter, dann sieht es wirklich so aus, als dass, wenn du das jetzt skalieren und das einfach mehr Leute brauchen, dann werden die Verluste einfach noch grösser. Zu den aktuellen Preisen. Das ist natürlich relativ schlecht. und es ist auch nicht realistisch, dass du keine Entwicklungskosten mehr hast, weil du musst selbst bestehende Modelle musst immer noch weiterentwickeln. Sonst haben die sogenannte Model Drift, dass wenn weil halt die Daten sich immer erneuern. Also es passiert ja immer etwas und du brauchst immer aktuelle Daten und das musst du quasi immer neu dazulernen. Oder? Also du wirst immer Entwicklungskosten haben und darum kann man wirklich sagen, jetzt, also zu den momentanen Preisen, die sie das anbieten, ist es absolut nicht tragbar. Und ja, eben, also es ist jetzt wie so, am Anfang ist es eigentlich nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen Verlust machen, manchmal, also in einer Wachstumsphase. Also kann man so an Amazon denken, die haben glaube ich 20 Jahre Verlust geschrieben. Du kannst irgendwie an Uber denken, die sind auch unglaublich unprofitabel gewesen am Anfang. Aber die Dimensionen sind ja schon noch ein bisschen anders. Also Amazon hat glaube ich über 20 Jahre 2 Milliarden verbrennt, insgesamt.
Pro Jahr.
Nein, nicht pro Jahr. Und Uber, wo wirklich... Das ist so eines der schlimmsten Beispiele, hat über 8 Jahre 32 Milliarden verbrennt. Was noch relativ viel ist, aber halt eben über 8 Jahre. Und jetzt OpenAI macht in einem Jahr 21 Milliarden Verlust. Und das ist halt schon nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. Jetzt kann man sagen, gut, liegt einfach an OpenAI, die sind einfach irgendwie scheiße, haben das Pricing nicht im Griff oder ich weiß nicht was. Und mittlerweile gibt es ja noch andere, oder Anthropic ist eigentlich sogar grösser mittlerweile. Und man könnte denken, die haben vielleicht sicher bessere Zahlen. Die haben sogar letztens auch so einen angeblichen Gewinn, einen Quartalsgewinn bekannt gegeben im ist Q1 oder Q2, 2026, egal. Aber das letzte Quartal haben sie gesagt, hey, wir machen wahrscheinlich einen Gewinn. Und dort weiss man aber halt auch wieder nicht so recht. Dort hat es keine komplette Zahlen, sie haben nur das rausgegeben. Und wahrscheinlich haben sie genau in den Monaten, wo sie den Gewinn machen, haben sie einen Discount in unbekannter Höhe bekommen für Computerleistung, also für die Rechenleistung von SpaceX, die sie dort einkaufen. Und auch in genau dem Quartal haben sie temporär die Abrechnung umgestellt von dem, doch so ein pauschales Abo kannst machen, also für Unternehmen oder irgendwie kannst du für 200 Stutz kannst pauschal einfach dein Abo machen und mehr oder weniger so viel verbrennen, wie du willst, so viel Rechenleistung, haben sie umgestellt auf Token-basierte Abrechnung. Das ist halt wirklich pro Token, den du verbrauchst, also je mehr Rechenleistung du brauchst, je mehr Energie du brauchst, sozusagen, desto mehr zahlst. Also nicht so Flatrate-mäßig, sondern halt genau, so tatsächliche Nutzung. Und das haben sie genau in dem Moment nicht umgestellt und das ist auch... Das hat einen riesen Backlash gegeben, weil da Unternehmen plötzlich sehr, sehr, sehr viel gezahlt haben. Also es hat einen Fall gegeben, wo man einen unbekannten Unternehmen, weiss man bis heute nicht, wer das ist, wo glaub, in einem Monat 500 Millionen Tokens verbrennt hat.
Ich habe die gebraucht. Ich habe die einfach gebraucht.
Ja, scheiße. Ist es nicht sogar recht eine berühmte, ich hatte irgendwie das auch im Kopf gehabt, irgendeine recht berühmte Firma hat doch plötzlich gemerkt, so, whoops, wir haben irgendwie innerhalb von Tagen unser ganzes Monats- oder Jahresbudget weggebrannt.
Uber hat innerhalb von
vier
Monaten haben sie ihr Jahresbudget aufgebraucht.
Und auch die ganzen Memes, wo ich total feiere, wo kommen so all die Firmen, wo jetzt merken, shit, all die Mitarbeiter, die wir entlassen haben, kosten jetzt uns eigentlich weniger als die neuen Tokens, die wir jetzt zahlen.
Ja, genau. Das ist natürlich die Frage. Oder also, wie, wenn du die realen Kosten musst zahlen, lohnt es sich noch? Jetzt auch
genau.
Morgen habe ich etwas gesehen auf Accenture, mhm, oder die Unternehmensberatungsfirma, die grosse, wo auch herausgefunden hat, dass wahrscheinlich so relativ triviale Tasks wie ein PDF in PowerPoint-Folie umwandeln, mhm, extrem viele Tokens verbrennt.
Ja,
das ist geil.
Oder?
Und jetzt ist es doch nicht mehr günstiger, ein AI das machen zu lassen, als der Praktikant, den man
das kommt dann halt mega auf die Aufgabe an, oder?
Genau, das ist natürlich mega doof. Aber das ist meine Hoffnung, dass das ein bisschen so die Entwicklung ist, dass wir jetzt ein bisschen wieder zurück. Ich habe von zwei verschiedenen Kollegen wirklich aus, wo in der IT- und Marketingbranche arbeiten, wo genau so Leute, wo genau mir so erzählt haben, ja, wir haben gestern hat die Geschäftsleitung wieder jemanden entlassen und gesagt, ja, das ersetzen wir jetzt durch AI. Das tut schon weh. Und von irgendeinem Report habe ich auch gelesen, dass im Moment statistisch gesehen in der Schweiz deutlich weniger Praktikumsstellen ausgeschrieben werden als vorher. Weil eben die Tasks, die eine AI auch machen kann. Und jetzt musst du nicht mehr extra einen Praktikant oder einen Lehrling für das haben, wo die Arbeit machen kann. Anscheinend kostet die noch mehr. Beziehungsweise eben, jetzt hoffen wir mal, dass das eher umschwenkt, dass es wieder kommt. Ah nein, die AI kostet mehr.
Ja, genau, das ist jetzt halt die Frage, oder? Ob das zu einem Umdenken führt, sozusagen. Also auf jeden Fall, zum noch auf Anthropic zurückzukommen, genau die Umstellung auf die tokenbasierte Arbeitsrechnung ist halt auch in dieser Zeit passiert, in dem Quartal, wo sie jetzt den Gewinn, ich mache jetzt so Anführungszeichen, bekannt gegeben haben. Und wahrscheinlich, man wird dann irgendwann die Zahlen kommen irgendwann raus, bevor sie an die Börse gehen, müssen sie die offenlegen. Und dann sieht man halt dann erst, wie sie wirklich aussehen. Mhm. Und ich gehe stark davon aus, dass wenn du den Discount und eben die tokenbasierte Arbeitsrechnung rausrechnen, dann macht auch Anthropic massiv Verlust. Mhm. Und eben, weil ich denke auch unter dem Strich, muss man einfach sagen, zu den momentanen Preisen, die sind halt einfach heavy subventioniert. Einfach um das Wachstum forcieren, oder? Weil du machst halt einfach, das ist das alte System, Netflix, jedes Abo-Zeug, machst es günstig, machst ein gutes Produkt günstig, huckst alle und dann nachher erhöhst Preise, oder? Mhm. So. Aber das funktioniert natürlich mit Privatpersonen ein bisschen besser als mit Unternehmen, wo dann halt schon irgendwie müssen einen wirklichen Return sehen, oder, von ihrem Investment. Also wenn du dann für PDF umwandeln plötzlich jedes Mal 50 Schutz zahlst zum, oder so, das rendiert dann einfach nicht mehr. Dann stellst du wirklich gescheiterten Praktikant an und es ist günstiger. So, und jetzt kannst du sagen, okay, gut, vielleicht könnten die halt einfach hops und sind halt nicht so erfolgreich, wie man meint. Also OpenAI und Anthropic ist ja nicht so schlimm. Aber das Problem ist halt, dass an diesen zwei Firmen hängt halt eigentlich die ganze Industrie dran. Weil das sind die ganzen Deals, die alle so untereinander abgeschlossen haben. Also gibt es ja die ganzen zirkulären Deals, wo Nvidia quasi GPUs irgendeinem Rechenzentrum schenkt, sage ich jetzt mal. Und im Gegenzug kommen jetzt Firmenanteile über. Und wenn natürlich die Firma dann tatsächlich erfolgreich ist und höher bewertet wird, dann ist das gut, dann gibt es einen Gewinn, alles lässig. Aber am ganz unten, an dem ganzen Konstrukt und auch ganz unten an den Investitionen, an all den Rechenzentren, die sie bauen, wo Meta und Microsoft und eben die kleineren Firmen wie CoreWeave, die bauen ja alle so viele Rechenzentren oder haben es mindestens vor. Und das basiert halt alles auf dieser Nachfrage, wo OpenAI und Anthropic sagen, dass es die gibt in den nächsten Jahren. Also die gehen ja alle davon aus, das wächst alles exponentiell mehr und jedes Unternehmen braucht unglaublich viel KI und braucht dann die Rechenleistung und so. Und das basiert halt alles auf dem. Und wenn jetzt das Businessmodell am Schluss hat einfach doch nicht funktioniert, weil du die KI eben vielleicht gleich nicht so breit kannst einsetzen oder wenn sie kannst einsetzen, dass es einfach zu teuer ist.
Ja, ich glaube, das ist eher der Bottleneck.
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, erstens wird halt das Potenzial in vielen Fällen überschätzt. Also es ist eine Mischrechnung und das ist halt das Problem. Es gibt zweifellos gibt es Anwendungen, wo du es wirklich sinnvoll kannst einsetzen, wo das produktiver macht, Zeit spart, dumme Arbeit erledigt. Wunderbar. Und dann gibt es aber halt auch den anderen Fall, wo man das Gefühl hat, ja, ich kann da alles ersetzen und alles machen, wo einfach nicht so ist oder sie nicht genug zuverlässig ist und so weiter. Und irgendwo so in der Mitte wird sich das einpendeln und dann ist halt die Frage, ist es dort wirklich profitabel oder nicht? Und dann hast du halt dann das Problem, dass natürlich die ganzen Open-Source-Modelle, die sind dann gar nicht so weit hinein drin. Ich habe es gerade letztens wieder gelesen. Also die gratis quasi Modelle, die du halt einfach selber könntest betreiben auf deinen eigenen Server, die sind nicht so viel schlechter wie ein Claude oder ein ChatGPT. Und dann ist natürlich eine Sache, oder? Wenn die jetzt für ich glaube, letztes Jahr hat OpenAI fast 20 Milliarden ausgegeben, einfach nur für Forschung und Entwicklung. Und wenn du es natürlich entwickelst und dann nachher kommt einfach ein Open-Source-Modell, destilliert das, macht es gratis, ja, dann lohnt es sich halt dann auch nicht mehr so, oder? Und jetzt, das Problem ist halt auch noch ein bisschen, die ganzen Hyperscaler, also die Meta und Google und überhaupt, die boosten so ihre ganzen Aktienkurse im Moment noch zusätzlich mit mehreren Tricks. Einerseits sagen sie, ihre ganze Serverinfrastruktur, die hebt länger. Was man nicht so wirklich weiss, ob das tatsächlich der Fall ist. Aber wenn du das halt machst, kannst du weniger abschreiben, dann machst du mehr Gewinn. Und das Zweite ist eben sind die zirkulären Deals, die ich vorher gesagt habe. Also sie schieben sich alles noch gegenseitig Geld zu. Und wenn du natürlich ein Startup kaufst oder einen Anteil an einem Startup und es wird mehr wert, dann ist das im ersten Moment ist das ein Gewinn. Das ist wie wenn du eine Aktie kaufst, die geht rauf und du hast einen 80 Gewinn gemacht, oder? Und das sind aber nur Buchgewinne, da fließt kein Cash. Oder? Das ist einfach auf der Bilanz, ist das ja. Halt einfach ein Gewinn, in Anführungszeichen. Ja. Und das funktioniert halt so lange, wie die Bewertungen steigen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, OpenAI irgendwie CoreWeave kauft oder Nvidia dort GPUs schenkt und Beteiligungen dafür nimmt und CoreWeave lupft es, weil einfach die Rechenleistung gar nicht gebraucht wird und das einfach nicht funktioniert, das Businessmodell. Dann wird dann aus dem Buch Gewinn, wird dann plötzlich ein Buch Verlust.
Verlust, ja.
Oder?
Und dann geht es langsam los, die Kettenreaktion, oder?
Ja, richtig, es ist ja wirklich so eine Kettenreaktion.
Bubble-Effekt, oder?
Ja.
Und eben das basiert halt einfach alles darauf, ob die Businessmodelle funktionieren. Und die Zahlen, die jetzt da rausgekommen sind, die stimmen einem nicht so optimistisch, ob das wirklich der Fall ist. Und es hängt halt eben noch mehr dran, oder? Wenn dann die Aktienkurse einbrechen, ist dann auch, das Geld kommt halt auch nicht nur von der Börse, sondern auch von so Private Credit. Und das sind dann so Sachen, wo die ganzen Pensionskassen und Versicherungen drin investiert sind. Ja. Und also da bricht dann viel zusammen, wenn das wirklich.
Da bricht eben, ja. Das ist wie ein bisschen 2008 und so, oder? Das ist,
genau.
Das ist nicht nur der Immobilienmarkt, der einbricht, sondern plötzlich tut es die ganze Weltwirtschaft mit in den Abgrund reissen. Oder so halt.
Du hast sehr ähnliche Situation wie im 2008, oder? Wo hast du Hypotheken gehabt, wo halt man hätte einfach nicht vergeben sollen. Und dann, das sind vielleicht da, kann man sagen, ist KI, oder? Wo das Businessmodell vielleicht nicht funktioniert. Und dann hat man die noch gebündelt und Finanzprodukte daraus gemacht und noch umgeschoben. Das sind dann da so die zirkulären Deals und all das Zeug. Und am Schluss hast du halt irgendeinen Scheiterhaufen mit Benzin drüber und
es ist schon krass. Da hat vor allem halt ein paar Big Player oder ein paar Banken, wo da halt wirklich in dem Zeugs massiv drin sind, weil sie denken, ja, geil, kurzfristiger Erfolg wie blöd, kurzfristiger Umsatzgewinn. Und wenn es dann eben mal, wenn es dann anfängt, die Big Player nehmen, dann ist das wiederum eben, fängt es dann auf andere Branchen ausweiten. Und dann nicht mehr einfach nur Immobilienbranchen. Das ist ja genau das, was es tut. Oder Lehman Brothers und so, wo es dann die Hops genommen hat, plötzlich an dieser Bank sind dann andere Banken gegangen, die noch nie irgendetwas mit Immobilien zu tun hatten, aber die hat es dann halt auch mitgerissen. Und so. Und
aber weißt du, Luca, ist doch gut, da hat man ja daraus gelernt und es hat Konsequenzen gehabt für die Leute, oder?
Richtig,
oder?
Genau, ja, so ist es.
Wie immer.
Das ist so schön. Das ist ein bisschen blöd, oder? Und die Alternative ist ja, jetzt kann man sagen, okay, vielleicht kommt es anders aus, oder? Die Alternative ist, dass die tatsächlich erfolgreich haben, OpenAI und Anthropic, und in den nächsten Jahren ihren Umsatz so können steigern und es irgendwie die Preise so können erhöhen, vor allem, weil einfach alle abhängig sind, dass es funktioniert. Und dann musst du dich aber auch fragen, ja gut, was heisst denn das? Also, weil, wenn das dann wirklich so produktiv ist, dann gibt es einfach noch eine Massenarbeitslosigkeit im dümmsten Fall, weil halt einfach die Jobs ersetzt werden. Dann hast du ein anderes Problem. So, im allerbesten Fall, also im utopischen Fall, oder, ist es natürlich so, dass die Jobs nicht wegfallen, sondern sich einfach verschieben. Dass es halt neue Jobs gibt und dass quasi am Schluss wir einfach alle mehr Sachen produzieren, die tatsächlich einen Wert haben und dann steigt der Wohlstand. Und das wäre der Optimalfall.
Das ist ja bis jetzt immer so gewesen.
Das ist ja immer so gewesen, oder?
Drum. Das ist schon krass. Es gibt eigentlich kein Szenario, das für die Mehrheit der Leute gut ausfällt, habe ich das Gefühl. Gibt es einfach
also
nicht.
Also, sehr kleine Chance, dass das so rauskommt. Und das Problem ist einfach, dass im Moment halt auch die nützliche Technologie wo es irgendwo durch schon ist, vermischt wird mit so diesen Sci-Fi-Träumen und Ängsten, die halt einfach rum sind, von irgendwelchen Filmen und so. Und die Figuren, die dort an der Spitze sind, die füttern das natürlich aktiv. Also das nennt sich Doom-Crawling, das ist so ein Begriff, der jetzt allerdings aufgekommen ist. Oder wo sie sagen, unser Modell, das ist so schlimm, das können wir nicht veröffentlichen, weil das zerstört die Menschheit, so in die Richtung, oder? Und es ist ganz gefährlich und wir wissen nicht, und es gibt 20% Chance, dass die Welt untergeht. So. Und das ist halt so mehr Fantasie, wo man sich das mal ein bisschen, also wenn man mal ein paar Interviews schaut mit denen, dann merkst du irgendwie auch so ein bisschen, die glauben wirklich wahrscheinlich ein bisschen dran, aber eigentlich das ist nicht unbedingt genial, das ist mehr so wahnhaft schon fast.
Sie müssen vielleicht selber daran glauben, weil sie selber davon abhängig sind,
dass das wahr wird. Sie sind völlig abhängig, ihre ganze Identität hängt an dem. Und ich glaube, und ich habe wirklich langsam ein bisschen da mich weiter eingelesen. Und es gibt dann halt auch die, die sagen, hey, die Prämisse ist total falsch. Du kannst das gar nicht mehr so skalieren, wie sie das Gefühl haben. Weil am Anfang hast du das Gefühl, ja, mehr Rechenleistung, größere Modelle, das löst alles. Das macht es immer besser und die wachsen dann exponentiell, die können sie sich selber verbessern und dann hast du irgendwie die AGI, also die Artificial General Intelligence und so. Und soweit ich das verstehe, gibt es auch keinen Hinweis darauf, dass das über einen gewissen Punkt raus funktioniert. Und an dem sind wir, glaube ich, schon. Also schon seit 2 Jahren eigentlich entwickelt sich die nicht mehr wirklich weiter, sondern es werden einfach nur Sachen darauf aufgebaut, dass dann halt die Modelle gewisse Aufgaben können besser erledigen können. Also zum Beispiel so ein Coding Modell oder irgendwie Claude Code und so, wo dann wirklich besser funktioniert für eine spezifische Aufgabe. Aber das darunterliegende Modell, die ganze Intelligenz in Anführungszeichen, die verbessert sich eigentlich gar nicht mehr wirklich in letzter Zeit. Und darum die ganze Prämisse, dass es halt einfach immer weiter und besser wird, das muss nicht stimmen.
Hat der Bezos, ist es nicht der Jeff Bezos, hat gerade letztens irgendetwas gesagt, wir dürfen jetzt nicht bremsen, weil all die Energieressourcenprobleme, die wir haben, das könnte eine gescheitere AI lösen. Wir müssen Gas geben,
damit es AI kann. Das ist geil, das ist ja so ein Menschenfreund.
Ich habe nur die Headline gelesen, irgendetwas in dem Ding hat er gesagt. Also das von wegen, wir dürfen jetzt nicht bremsen, wir müssen jetzt erst recht Gas geben, damit die Probleme von der AI können gelöst werden. Das sagt natürlich jemand, der null Interesse daran, wo absolut kein eigenes Interesse daran hat. Das ist absolut objektiv.
Bei all denen. Genau, das ist bei all denen das Problem. Die dann irgendwo die Interviews eingeladen werden, die haben alle so ein eigenes Interesse, dass sich die Blase halt noch mehr auflädt. Genau. Das sind natürlich das. Ja, eben. Und ich, wie du vorhin gesagt hast, meine Frage mal unser Umfeld. Also wenn wo wirklich Leute mit KI arbeiten. Ich habe auch einen Kollegen, der leitet auch irgendwie so ein Team von Softwareentwicklern und so. Und da habe ich mir gefragt, also brauchen die das? Ja, logisch. Wird auch forciert in dieser Firma weit und so, oder? Es gibt ja viele, wo quasi das Pflicht ist, dass du musst mit KI arbeiten und mit KI programmieren, je nachdem, gerade bei Softwareentwicklung. Und er sagt halt, ja, es bringt schon zum Teil etwas für gewisse Aufgaben. Und bei anderen Sachen verschiebt es einfach den Aufwand von Coden zu Kontrollen, weil du dann halt das musst immer auch kontrollieren und es kommt halt einfach ganz viel Slop auch raus, wo einfach ineffizient ist, wo einfach scheiße ist, wo du dann musst überarbeiten oder halt der KI einfach wieder sagen, hey, mach das und das anders und so. Also es ist wie so eine Verschiebung vom Aufwand. Und das Problem, was er vor allem gesagt hat, ist, dass die Leute dann halt auch abhängig werden von dem und zum Teil selber auch gar nicht recht das eigene Programm nicht mehr richtig verstehen, oder? Und dann hast du die Abhängigkeit, das ist ja dann für Anthropic natürlich gut, weil wenn sie Preise erhöhen, dann heisst es wahrscheinlich, zahlen die Leute das weiterhin. Aber ob das wirklich so langfristig für Unternehmen rendiert und das gut ist, sei mal dahingestellt. Und ich habe das irgendwie schon viel gelesen und gehört. Und das Problem ist immer, man kann es fast nicht abschätzen, oder? Weil es ist je nach Anwendung ist es völlig anders, oder je nachdem, wie du deine Organisation aufgebaut hast, wie die Leute arbeiten und so. Und ich finde es super schwierig zu abschätzen, wie nützlich ist das jetzt wirklich unter dem Strich nach allen Vorteilen und nach dem ganzen Mehraufwand, den du müsstest zahlen. Aber ich habe das Gefühl, es ist wie so beides. Es ist nützlich, aber es ist auch überbewertet im Moment.
Aber ich habe gerade, ein Tag hier oder so ist das doch letztlich gestanden, dass sie eben auch so eine Studie gemacht haben, wo sie gesehen haben, dass oft kostet es sogar mehr, eben genau durch die Sachen, durch die Fehler, die entstehen und die Kontrolle, die wir machen. Und dass man es darum schon ein bisschen hinterfragen muss, wie man sie einsetzt. Aber ja.
Es gibt diverse Studien, ja, vom MIT, die haben, glaube ich, gesagt, hey, es lohnt sich gar nicht. Jetzt sagen irgendwie eine aus Japan, nein, Korea, habe ich, glaube ich, gelesen, die sagen irgendwie, ja, Produktivitätssteigerung ist 1%.
Ja. Okay. Kosten durch Dings, Tokens.
Kostet 200% mehr.
200% mehr kosten.
Also, ja, ich habe das Gefühl, jetzt, ja. Und ich habe so den Eindruck, die Börsengänge, die IPOs, die jetzt halt kommen, und wenn dann die Zahlen alle immer müssen, also, ich habe das Gefühl, es geht nicht mehr so lange, bis da mal ein bisschen Korrektur passiert.
Ja, aber vielleicht wird dann Steam Machine doch noch günstiger in einem halben Jahr.
Das Problem ist ja, das ist
Steam Machine 2 draussen.
Aber wahrscheinlich nicht bis GTA 6 rauskommt. Das.
Ja, aber der Kevin hat über das geschrieben, das ist eben auch der tragisch, oder? Weil das ist auch unter all den Artikeln, ist dann, oder, wenn ist nicht mehr so, hoffentlich Platz endlich, dann gibt es endlich wieder Occasions RAM und mein PC wird endlich wieder günstiger, ich kann wieder den Grad kaufen und so. Und das wird mega verzögert passieren, also selbst wenn das wirklich mal irgendwann so ist, dass die Blase wird platzen und dass es alles in sich zusammengeht. Du hast natürlich, also erstens ist die Sachen, die sie gebaut haben, der RAM und so, den kannst du nicht recyceln, das ist andere RAM, ja. Den kannst du nicht brauchen. Also die Rechenzentren, die gebaut oder auch noch nicht gebaut sind mittlerweile, die sind nicht unbedingt nützlich. Und auch das ganze Know-how wandert halt im Moment ab. Also es wird auch nichts mehr entwickelt. Es gibt fast keine Innovationen mehr im Hardware-Bereich. Das hat Kevin recht ausführlich da beschrieben, mit mehreren Beispielen. Weil es sich auch nicht lohnt. Oder weil halt an anderen Stellen ist einfach mehr Geld und die Leute wandern ab und die kommen nicht mehr zurück. Und dann hast du einfach irgendwie, das wird Jahre gehen, bis da das wieder so im alten Groove ist, dass du kannst PCs-Komponenten, dass sich die verbessern und die kannst kaufen zu normalen Preisen.
Das ist geil, lässig.
Das ist toll,
das ist
toll.
Schön. Hey, schön für uns alle. Also komm,
da freuen wir uns.
Gehen wir noch weiter. Tun uns ein bisschen ablenken mit anderen utopischen Sachen. Gehen wir in den Big Screen. Play the Five Towns.
Film und Serien auf dem Big Screen.
Du, Lukas, diese Woche Supergirl geschaut. Oh. Die ist ja schon im Superman-Film, ist ja schon kurz vorgekommen, inklusive dem Hund.
Mhm.
Jetzt hat sie noch Schützenhilfe bekommen vom, wie heisst er? Der Lobo. Nein, wie heisst
Lobo.
Er? Doch,
Lobo. Genau.
Und? Kann er etwas?
Hey, ich habe ihm wohlwollende 3 Sterne gegeben von 5. Ich habe andere Reviews gesehen, die sind deutlich härter ins Gericht gegangen mit dem Film als ich. Ich habe das Gefühl, die haben richtig den Film von Anfang an wollen hassen. Aus Gründen, wo mir unbekannt sind. Ich finde, es ist... Eben, ich habe erst gerade letztens einen Artikel darüber geschrieben, ich habe auch ein bisschen die Schnauze voll von dem ganzen Extremismus. Es muss immer alles entweder huere geil sein, der geilste, neueste Shit, oder es ist der übelste, schlechteste Film, den es je gegeben hat, und das ist jetzt Krise und DCU und Zeugs. Und, ich bin irgendwie... Ich muss auch mal schauen, dass ich nicht selber in die Falle reintappe, weil es kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Es ist halt die zwei extreme Meinungen, geben halt am meisten Klicks und Interaktion, und dann ist klar, man muss halt natürlich seine Zahlen haben, und es treibt halt alles ein bisschen
wie wenn man so aussieht vom Schreck.
Das ist ja gar nicht zielführend inhaltlich, oder?
Nein, inhaltlich nicht, aber es ist ja wie so, der Algorithmus belohnt halt das, was am meisten die Leute bei der Stange halten, und das sind halt extreme Meinungen und nicht so allzu differenziert. Darum, ich habe gefunden, Supergirl ist ein Film, da kann man sich geben, es sind 2 okay Stunden, aber es ist halt so, es bleibt wirklich absolut fast gar nichts haften an dem Film. Es ist doch am Schluss eher ein sehr generischer Action-Comic-Film, wie man ihn jetzt wirklich zuhauf in den letzten 10 Jahren gesehen hat. Ich habe das Gefühl, das Zeitalter wo Comicfilme tatsächlich noch irgendwie einmal können überraschend sein, oder wo man können sagen, hey, weißt du, so etwas wie, wo The Guardians of the Galaxy rausgekommen ist, der erste. Ist das wirklich so ein bisschen, selbst in dem Marvel-Universum, etwas komplett Unbekanntes gewesen, so ein redender Waschbär mit einem Baum, der nur 3 Wörter kann sagen kann, und das ist so ein bisschen das kaputte Zukunfts-Space-Opera-Feeling von Star Wars gewesen, aber dann doch wieder ein bisschen vermischt mit dem Marvel-Feeling. So, es hat sich cool angefühlt, frisch angefühlt. Oder auch Captain America, der Winter Soldier, ist ja für viele überraschend. Und, hey, das ist ein überraschender, erwachsene, ernste Themen, geile, choreografierte Action. Das ist fast ein so etwas von Oldschool Agenten-Thriller gehabt, dann wieder ein mit einem Superhelden-Einschlag, aber ist ein cooler Mix. Und irgendwie das Zeitalter, das ist irgendwie einfach bei den letzten 10 Jahren einfach so viel Comic-Verfilmungen gegeben, wo du kannst sie hassen, du kannst sie lieben, aber meistens ist es so, hey, es ist ein okayer Watch. Supergirl gehört auch dazu. Ich sag mal, das geistige Vorbild von Supergirl ist auch uroffensichtlich, weil es ist nämlich Guardians of the Galaxy im DC-Universum. Du hast auch da wieder einen Hauptcharakter, das ist Kara Zor-El, wo eben Supergirl ist. Wo halt irgendwie wie so eine versiffte, besoffene junge Frau ist, wo sich von Bar zu Bar sucht und irgendwie halt ein bisschen auf der Suche nach ihrem etwas ist, wo für sie sich wie zu Hause, wie es daheim anfühlt, weil auf der Erde fühlt sie sich nicht daheim, Krypton ist ja explodiert, der Heimatplanet und irgendwie irrt sich sie, so ziellos durchs Welt.
Sie erinnert sich dann noch klarer daran, so Superman, weil der Superman ist ja als Baby weggeschickt worden, oder?
Ja, klar. Weil sie ist 8 Jahre jünger als der Superman. Sie ist Cousine vom Superman. Ganz wichtig. Sie ist Cousine vom Superman und ich wollte jetzt nicht spoilern. Also die Backstory, weil ich habe mich auch gefragt, wie erinnert sie sich, woher weiss sie? Also es wird alles erklärt im Film. Das sind tatsächlich ein paar recht emotional gut gemachte Szenen, finde ich, ihre ganz begangen. Wie das zustande gekommen ist. Ja, und dann kommen jetzt da halt in diesem Film ein paar Space-Punks, die wirklich aussehen wie aus Mad Max Fury Road, einfach mit Raumschiff. Und die tun auch, wie in Mad Max Fury Road, tun sie junge Maikli verschleppen und verkaufen und, oder sich an ihnen begnügen, um ihre Rasse weiterhalten und vergnügen. Ihr wisst, was ich meine. Und ein Michael ist Ruthie, wo ihre Familie eben von dieser Punk, von diesen Space Punks umgebracht wurde. Sie sind nach Rache und beim Supergirl ist es so, dass sie den Hund von ihr, den Krypto, vergiftet haben. Nicht umgebracht, sondern vergiftet haben, warum auch immer. Sie haben das Gegenmittel und Supergirl, während Supergirl das Gegenmittel von ihnen holen will, möchte das andere Michael sich einfach an denen rächen. Und so haben wir schon eine Story, weil seit John Wick ist das irgendwie auch ein Story-Trope, dass man einfach andere Menschen ihre Hunde nicht verletzt, sonst passiert etwas Wüstes. ja.
Der Plot klingt schon ultra dumm, ey.
Es
ist unglaublich. Die Superheldenfilme sind so dumm.
Es klingt so genauso generisch, es ist so random generisch, wie es nachher am Schluss im Film ist. Es ist wirklich einfach Reasons, um einen Film zu haben, aber eigentlich wie so... Es ist jetzt nicht irgendwie... Es ist nicht der krasseste... Ja, Millie Alcock. Millie Alcock kennt man, glaube ich, vor allem die meisten aus House of the Dragon. Dort hat sie in der ersten Staffel die Hauptrolle gespielt von der jungen, wie heisst sie, Rhaenyra. Ich glaube, die Leute haben sie recht mögen in House of the Dragon. Sie hat es auch irgendwie so drauf, da, ein bisschen so Rotzbrechen, Gören, Bengel. Aber doch mit einem gewissen Charme. Sie finde ich nämlich gut gehasset. Sie hat mich auch nicht irgendwie aufgeregt. Das ist auch mal auch so ein bisschen eine Gratwanderung, wenn jemand ein bisschen ein Arschloch spielt und du ihn aber trotzdem musst gern haben oder irgendwie auf seiner Seite stehen. Ich hatte das zuletzt zum Beispiel bei Marty Supreme gehabt, mit einem Timothée Chalamet, wo ja eigentlich ein absoluter Kotzbrocken ist in diesem Film und trotzdem bist du irgendwie immer auf seiner Seite aus. Warum auch immer. Das ist so eine Gratwanderung, die wo nicht einfach ist. Und ich finde, Millie Alcock macht das wirklich auch gut, auch da mit Supergirl. Alles andere rundherum ist dann eben entweder generisch oder schwach. Der Bösewicht zum Beispiel, der Cram, das ist eben der Anführer von diesen Space Punks, ist so eine Schablone von einer Figur habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also er macht den ganzen Film durch, sind seine Geräusche, sind Dialoge aber so.
Oh Gott, das ist dabei ist der im Trickfilm, ich weiß nicht, in dem Superman-Trickfilm aus den 90er oder wenn er gelaufen ist, ist der eine recht lustige Figur gewesen.
Ah, schon, okay.
Vielleicht hast du das in den 90er auch einfach lustig gefunden, ja, weil du 11 gewesen bist.
Das kann sein.
Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, der ist so, was alle im Film sagen einem die ganze Zeit, wie er super krass ist und er ist stark wie 1000 Männer und er ist gewieft und intelligent und alles, aber es wird nur gesagt. zeigen, mm. ist er einfach ein ganz normaler Mann, der eigentlich zero Chance hat gegen Supergirl. Und das ist wieder etwas anderes, was mich irgendwie in fast allen Superman oder jetzt halt Supergirl-Filmen aufregt, ist, wenn du einen Gegner hast, der nicht auch Superkräfte hat, die einem Superman ebenbürtig sind, muss es immer künstliche Gründe geben, warum der Superman oder die Supergirl jetzt in dem Moment ihre Kräfte gerade nicht so brauchen kann, wie sie eigentlich könnte. Aus der Lore ist ja so, dass der Superman und Supergirl oder all die Kryptonier, die sind ja eigentlich nicht einfach so Supermenschen, sondern ihre Superkräfte bekommen sie, wenn sie in der Nähe von einer geilen Sonne sind. Eine geile Sonne, wie es zum Beispiel bei uns auf der Erde hat. Also, mit Reden, nicht, auf der Erde ist sie ja nicht. Aber wenn du jetzt...
Könnte man aber meinen in letzter Zeit.
In letzter Zeit. Das stimmt. Aber wenn zum Beispiel du auf einem Planet bist, der im Orbit von einer roten Sonne ist oder einer grünen Sonne, dann haben sie keine Superkräfte. Und so es gibt zum Beispiel einen Planeten, der umkreist zwei, so ein bisschen wie in Star Wars mit Tatooine, der ist im Orbit von zwei Sonnen. Eine ist eine gelbe, die andere ist eine grüne Sonne. Und je nachdem, wie es der Plot gerade verlangt, sind wir jetzt gerade in der Phase von der grünen oder in der Phase von der gelben Sonne.
Schüss ein Werwolf.
Ja, wirklich so. Ah, jetzt ist sie gerade verdammt stark. Jetzt können sie ihn gerade vernichten. Ah, nein, die grüne Sonne geht auf. Ah, nein. Und das ist dann so, ich hasse das. Und das hast du einfach wirklich in jedem Superman-Film hast du das irgendwie so die Momente. Oder, es ist zwar gerade die gelbe Sonne, jetzt können sie ihn besiegen, aber er hat doch noch Kryptonit. Kryptonit ist irgendwie das Allzweckmittel gegen Superman und so. Auch das ist komikakkurat, aber auch das ist so verdammt ermüdend, weil
aber darum ist irgendjemand hat immer Kryptonit. Eben, das ist ja der langweiligste Superheld. Also Superman, finde ich, der langweiligste.
Nein, Captain Planet, Alter. Captain Planet ist einfach nur müssen so ein bisschen Garbage anschießen und dann ist er.
Captain Planet!
Umweltverschmutzung.
Da kennt auch niemand außer mir.
Ja. Nein, es ist. Ich hasse Kryptonit, vor allem weil Kryptonit ist ja so ein Mineral, das in der Tiefe von Krypton entsteht und tatsächlich eigentlich Krypton. Tonier sogar umbringen können, das ist so krass. Und das ist bei der Explosion vom Planet ist das halt im ganzen All zerstreut worden. Aber ich meine, wie immens gross das Weltall ist und ausgerechnet dort, wo einmal der Superman oder Supergirl ist, genau dort ist ein bisschen ein Stück Kryptonit gelandet. Es ist, weißt, die Wahrscheinlichkeit, es ist so dumm, wenn du das einfach nur eine halbe Sekunde hinterfragst, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendein Stück von irgendeinem Planet irgendwo im Weltall wo explodiert ist, genau dort landet, wo jetzt der Plot gerade stattfindet. Ich hasse das. Naja,
hey, also tönt nach einem Superheldenfilm.
Hey, ja. Ja,
kann man schauen.
Optisch ist es wie Guardians of the Galaxy. Das ist einerseits schön und andererseits halt abgekupfert und immer allzu neu. Ich habe die zwei Stunden ich habe jetzt ein bisschen mehr wieder auf das konzentriert, was negativ ist. Ich bin wieder reingehört, aber eigentlich, hey, wenn deine Erwartungen ein bisschen zügeln, ich glaube, es ist ein okayer 3 von 5 Sternfilm. Es ist nicht offensively schlecht, wirklich nicht. Aber es ist auch nicht besonders gut.
Aber besser als Madame Web.
Ja. Madame Web ist wirklich, also es ist ein Arschlochfinger.
Aber der ist eben so schlecht, dass er vielleicht wieder lustig ist. Drum, aber who knows? Ich glaube, ich schaue beide nicht. Aber was ich euch empfehle, ist Backrooms. Den habe ich gestern gesehen. Der ist ja auch der ist eine Sensation. Der hat ja irgendwie schon 300 Millionen weltweit eingespielt. Und der ist wie Obsession ja auch von so einem YouTuber, wo der Kane Parsons, und der hat auf seinen Kane Pixels, heißt sein YouTube-Kanal, hat ja schon so Backroom-Filme gemacht. Also ich habe die nie gesehen, aber hat er offenbar. Und Backrooms, das ist ja so wie das Creepypasta, halt so die Internet-Urban-Legends mit, dass es einfach irgendwo so halt so wie geheime Räume, wie so eine Art wie eine Parallelwelt Dinge gibt. Ich glaube, ich habe mit dem Tommy oder mit dem Simon haben wir auch mal zu Halloween so ein Game gestreamt und so, wo du wirklich einfach in so komischen Bürogebäude rumlaufst und irgendein Monster verfolgt dich. Und das ist eigentlich auch der Plot von dem Film. Also ist ja so ein A24-Film von dem Studio, wo ja doch immer noch die meisten Spielgames.
Ich glaube, du musst das wirklich nochmal schnell erklären. Das ist wirklich so ein Internet. Ich habe das vorher nicht so kennt, ich habe es jetzt auch erst mit dem Film kennengelernt. Das ist wirklich so ein Internetphänomen, die Backroom-Film. Das irgendwie so das ein bisschen wie bei Severance, weißt du, das Gefühl von einem Raum, wo einfach etwas nicht stimmt, aber du kannst es nicht genau benennen. So ein bisschen wie ein Fiebertraum am 3, am 4 am Morgen, wo du aufwachst und du denkst so, what the fuck ist das jetzt gerade in meinem Kopf? Was habe ich da? Aber du kannst es dann gleich nicht so genau. Und irgendwie aus dem raus eben sind die Filme entstanden, wo die Leute auf YouTube tun und sagen, bitte sagt mir, dass ihr das irgendwie kennt und ich nicht der Einzige bin. Und die Leute sagen, ja, das habe ich irgendwie auch schon, aber ich kann es nicht mehr. Vielleicht ist es Déjà-vu, vielleicht auch nicht. Das ist so das hure unangenehme Gefühl, das du nicht kannst benennen. So Uncanny Valley-mässig, aber so auf eine neue, auf andere Art. Und das ist so ein mega Phänomen im Internet. Und der Regisseur ist ja genau für das berühmt gewesen, so Filme zu erstellen, die das Gefühl erzeugen. Und der ist jetzt plötzlich da und macht einen Hollywood-Film, der keine Ahnung, wie erfolgreich ist.
Hey, eben, ich kann das. Ich weiß auch nicht, woher das genau kommt. Und das vieles ist natürlich, macht man dann natürlich so ein bisschen. Eben die Pseudo-Filme, wo man so tut, dass eben, weil es gibt die Backrooms ja natürlich nicht, aber, oder vielleicht gibt es. und die Filme sind natürlich immer mit so komischen shaky Cams und dann...
Das sind eben die Creepypasta-Videos, ja. Oder? Das wo man so tut, als ob es echtes Footage wäre, ja. als ob man die komischen Sachen, als ob es das wirklich echt wäre und auch so ein bisschen so Urban Legend-mäßig, so ein bisschen mit einer Story garniert und so. Found man weiß eigentlich, es ist so. Nicht echt, aber man verbreitet das so, als ob es echt wäre und die Leute spielen ein bisschen mit, so à la Ohe, als ob es echt wäre. Irgendwie so.
Hey, und eben, ich finde, der Film macht das eigentlich wirklich hure gut, oder? Weil ich finde auch, du bist am Anfang schon so ein bisschen skeptisch, weil das sind so Sachen, wo ich immer finde, sind schwierig einzufangen. Oder das unheimliche Gefühl, wenn es jetzt wirklich nochmal so bewusst in einem Film und so. Das ist ja nicht ganz einfach. Und der Film spielt in den 90ern, es folgt dem Clark, der so ein Möbelhändler ist, wie mit so einem Piraten-Setting versucht er, seine Möbel zu verkaufen. Eine Mischung aus Piraten und Sultan, sie sind sich da nicht ganz einig. Okay. Und nebenan besucht er eine Therapeutin, um darüber zu reden, weil halt seine Frau ihn rausgeschossen hat. Und schlussendlich jedenfalls entdeckt er in seinem Möbelgeschäft die Backrooms und geht in die auskundschaften. Und das sind halt, eben, du siehst es ja im Trailer, einfach so komische, grusig geile Bürogebäude, die einfach unendlich gross sind und halt einfach schräg. Weißt du, irgendwie Möbel, die ineinander rein verfestigt sind, plötzlich ist irgendwo eine Wand schräg und das ist einfach so unheimlich. Und es ist eigentlich niemand drin, aber manchmal gehört dann gleich irgendwie Sachen und... Genau, schlussendlich kommt natürlich die Therapeutin, wird auch dort drin verwickelt. Und er ist einfach so angenehm, creepy und ich finde das sehr geil gefilmt. Also, weißt du, er ist ja oft hat er so ein bisschen Shaky Cam, weil sie halt nur ihre Kamera mitnehmen und filmen, dann ist es halt so ein bisschen Blair Witch-mäßig, oder? Aber ich finde gleich, er ist einfach gleich schön zum Anschauen. Also einfach, weil die Räume, am Anfang habe ich gedacht, das ist sicher mega billig gewesen, den Film zu machen, weil man hat ein paar Büroräume und dann stellst du dir drei Stühle hin und so, das ist ja easy. Aber es wird dann doch noch abgefahrener. Also ich glaube, das Set-Design ist doch recht witzig gewesen. Und es ist auch von Anfang an klar, dass der Film wird nicht jetzt irgendwie so eine klare Auflösung haben, weil durch das Background-Zeug, das kannst du nicht erklären, sonst ist ja, die Magie geht verpufft ja gerade, wenn alles würdest erklären. Und ich finde aber, er schafft gleich einen interessanten Abschluss, weißt, wo genug Fragen offen bleiben und gleich eine angenehme Auflösung. Es ist irgendwie schon unheimlich, nicht speziell brutal, aber ein paar coole Ideen, wo es, eben, die Backroom-Story kannst du ja irgendwie erzählen, wie du willst. Und es ist einfach geil, mit dem dort reingehen. Die Backrooms irgendwie dich zusammen mit dem da drinnen verlieren. Also wir haben es sehr geil gefunden und sehr lustig gewesen. Wir sind jetzt Zweite gewesen, das ganze Kino für uns gegangen. Sehr cool.
Auch das ist irgendwie creepy. Ja.
Das passt perfekt zum Film.
Ja, ist wirklich gut. Das stimmt. Wir haben das ganze Kino niemanden getroffen, außer dem Kiosk.
Nein. Ist tatsächlich. Das ist ein Backroom-Kino. Ja. So. Backroom-Kino-Setting.
Hat sehr gut gepasst. Nein, ist wirklich gut. Ist jetzt nicht voll ultra creepy oder brutal, aber einfach so schön, so ein bisschen gruseln und etwas Neues. Ich liebe es, wenn immer mal etwas Neues kannst schauen kannst. Und das ist jetzt einfach nicht so ein 0815-Film. Also ich finde, so viele von denen gibt es jetzt noch nicht. Und
Ja. Das ist wirklich cool, auch die Dings. Oder ich finde auch die Entwicklung. Das andere ist ja Obsession, die im Moment Uhren für Furore sorgt. Zusammen mit Backrooms 2 Horrorfilme, die ein bisschen out of the box gedacht sind, wo ein Regisseur. Ich glaube, wie alt ist der Regisseur von dem? 20, 21?
Also, das weiß ich gar nicht. Das ist so jung, ja.
Das ist schon der YouTuber, der vom Kane Pixels Kanal. Das ist der YouTuber, der jetzt da einfach einen Film gemacht hat mit ein bisschen Geld. Das
ist schon geil.
Und das ist ein riesen Erfolg. Und die Leute fanden, weißt du, ich hoffe, das Signal, das es gibt, oder? Dass die Leute sagen, ja, Supergirl. Das ist jetzt so ein richtiger Studio-Slop, wo einfach so da irgendein generisch 0815 und schaut das für keine Ahnung wie viel, 100, 150 Millionen. Und dann ist eben daran so etwas wie Backrooms, wo etwas ein junger Regisseur mit der Idee, etwas Neues, etwas Frisches, und die Leute feiern es total und sagen, boah, wie geil ist das denn, oder? Und dass die Studios merken, wir müssen wieder mehr in das, in die Richtung gehen, oder? Das wäre halt schon geil.
Der Kollege hat eben auch Obsession am Wochenende noch gesehen, hat wirklich den nicht so gut gefunden, weil er hat schon gefunden, das ist eigentlich überhyped. Das ist halt ein bisschen mehr, hat er gefunden, so ein bisschen die typischen Sachen, so ein bisschen mehr die Klischee-Sachen, aber auch, auch sehenswert, hat er schon gefunden, ist auch geil. Und was mir auch gerade noch aufgefallen ist, logisch bei diesem Film, dass viele Trailers kommen von Horrorfilmen, aber es ist schon extrem, wie Horrorfilme boomen wie Zau.
Ja.
Kostet alle nicht viel, bringen sehr viel Geld ein, also, meine, darum hat man sie früher schon, sind sie früher schon beliebt gewesen. Aber jetzt ist irgendwie, es ist krass, wie viel das fängt geht, finde ich. Und eben halt so, nicht nur so nischenmässig, oder? Sondern wirklich, also mein, der ist ein Riesending. Und dann gesehen, Evil Dead kommt schon wieder irgendeiner und wirklich jenes, ja. Ja, sehr cool, also wirklich Backrooms kann ich absolut empfehlen. Ist wirklich, hat der Film lustig gesehen und sieht cool aus. Also dann hüpfen wir noch in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Alter Schwede, jetzt ist gerade irgendein Sound völlig durchgehalten bei mir.
wo sind die Kinder im Hintergrund? Also ich finde, es gibt so Summer Vibes, das ist echt noch gut. Aber irgendwo hat es so, als wäre im Schwimmbad, hat es irgendwo Kinder, die
rumschreien. Sorry, Moment, das könnte bei mir sein.
Bei mir? Ah,
machst du das Fenster zu?
Gerade auch ein reingumpen.
Ich habe gerade so voll Lust gehabt, um ins Schwimmbad zu gehen.
genau, aber zuerst schwitzen wir noch ein bisschen mit den 100 besten Games. Wir haben ja, wie gesagt, ein Voting gehabt bei uns. Wir haben mit ganz vielen aus der Schweizer Games-Szene, mit Jonis und Game-Entwicklern, haben wir eine Liste zusammengestellt mit den 100 besten Games. Wir haben die mehrere Teile aufgesplittet, weil es ein bisschen viel wert auf einen ist. Und jetzt sind Plätze 67 bis 34 draussen. Der zweite Teil. Und ich denke, wir schauen ein bisschen durch und vielleicht habt ihr ja etwas dazu zu sagen. Und wir fangen gerade mal an. Zudem hat sicher jeder von euch gespielt. Nämlich Platz 67 ist GTA San Andreas.
Oh. Das ist das Einzige, wo ich nicht so viel gespielt habe.
Unglaublich underrated. Unglaublich underrated.
Shit, here we go again.
Das ist doch ja, also, genau. Ich habe es bei uns im Voting, wo da die Remake-Trilogie rausgekommen ist, ist das beliebteste gewesen.
Wenn man nicht alle GTA-Games zusammenfassen, die da in den ganzen
Ich glaube, es kommen noch nur ein paar, ja. Also,
ja, es sind einzeln, ja.
Also es ist tatsächlich so, zumindest in meinem Freundeskreis und so in den Leuten, die ich kenne, mit Abstand das beliebteste ist Vice City. Mhm. Also jetzt von den ein bisschen 3D, aber bei den früheren, oder? GTA 4 ist so ein bisschen unter dem Radar, obwohl es eigentlich brutal unterschätzt ist, aber es ist halt nach San Andreas rausgekommen. Nein, doch.
Doch, ja. Und weißt du, jetzt sind ja halt die 3 gegeben. Es hat ja GTA 3, Vice City, San Andreas. Es ist eine Trilogie aufeinander,
genau.
Oder?
Genau.
Und Vice City ist ja da bei uns ist auf dem höchsten Platz, oder?
Das kann sein, ja. Es ist sicher höher als... Ja, ich nehme es auch an, ja.
Ja.
Ich kann... nein, ist nicht so. Nein, das 5 ist höher. Das 5 ist noch eins höher.
Ja, okay. Ja,
gut, aber das 5 ist halt schon auch... Das Beste, oder? Was Fifi schlecht macht, ist, dass man jetzt 13 Jahre lang einfach jeden Rappen rausgesqueezed hat, oder?
Dass man es einfach melkt, ja.
Also, ja. Es ist nicht so, dass Rockstar vorher ein Nonnenkloster gewesen wäre. Man hat schon vorher gewusst, dass es ein bisschen Kackfirma ist, aber dort hast du halt wirklich so, das hat sich total demaskiert. Aber das Game ist schon das Beste von der Serie. Also, das ist
eben, die Firma, die sind jetzt wirklich nicht speziell sympathisch, aber auch die Games, leider, die sind unbestritten.
Ja, kannst
du.
Ich glaube, es hängt halt immer mega davon ab, oder? Ich glaube, so bei den GTA, es ist einfach so, wie alt bist du gerade gewesen? Wann bist du gerade so in deiner Primetime, in deiner Gaming-Primetime gewesen? Und dann ist auch das GTA, das dort halt rausgekommen ist, und dann hast du einfach das gesucht und mega viel gespielt und das erinnerst du dich wie am meisten, oder mir ist es Vice City auch, oder?
Ja, also es ist tatsächlich, ich würde schon sagen, dass Vice City meine Gaming Prime war, aber ich finde eben San Andreas unglaublich underrated, weil das Gangster-Szenario hat mir unglaublich zugesagt.
Ach so, ja.
Also in-game hast du können Graffiti, Alter, was ich eins. Und dann bin ich von diesen Ballas wieder heimgejagt worden. Aber it was worth it.
Ja, wir sind alles kleine Homies dort. Also darum, ja, bei uns ist das auch Fall sehr populär.
Und das Krasse muss man auch sagen, es ist einfach so, San Andreas ist einfach nur auf der PS2. Also was man aus der PS2 rausgeholt hat.
Das habe ich auf dem PC gezockt sogar.
Ja.
San Andreas noch.
Das ist crazy.
Ich habe die Konsolen nicht gehabt und ich habe das wirklich nur beim Kollegen haben wir das ewig gespielt. Vice City habe ich wirklich nur dann später mal am PC gespielt. Aber erst so viel später, es war dann noch easy gewesen, aber es ist dann halt einfach, ich glaube, ich habe es gespielt, glaube, da war vermutlich das 5 schon draus, oder ich weiß es nicht. Aber das hat dann das Flash natürlich nicht mehr so.
Nein, das ist das Gleiche. Nein.
Ich habe die alle ein bisschen verpasst. Ich habe wirklich das 1 und das 2 habe ich am meisten gefeiert gehabt, weil irgendwie...
Also jetzt was noch aus der Vogelperspektive ist.
Ja, ich habe dich so geil gefunden. Fantastische nein, Games. Zwei,
ja. Ja.
Und, ja, nein, aber GTA unbestritten. Ja. Vom 66 Frostpunk, das Survival-Strategie-Game, bin ich auch nie so richtig reingekommen. Und dann vom 65 Halo. Mhm. Das hast du gesagt, Flo, glaube ich. Das hast du recht gesuchtet.
Ja, an Halo.
Hast du einen Xbox dann gehabt, wirklich?
Ich hatte erst Xbox 360 gehabt, aber ein Kollege von mir hat sie gehabt. Und es ist schon so, ich bin sehr ein grosser Quake 3 und ein Unreal Tournament 2003 Fan gewesen und das ist dann halt wie das, vor allem auf Konsole, oder? Das ist so der erste Shooter, außer GoldenEye, so der erste Shooter auf einer Konsole, den wir können überzeugen können, weil ich vorher gesagt habe, nein, look, Shooter, Maus und Tastatur, oder sonst kannst du heimgehen, wirklich, bringt nichts. Und,
ich habe das unglaublich schwierig gefunden, aber das ist mäßig das PC... den PC gewöhnt. Mhm. Und dann mit diesen hohen Controller, das Baller, das ist schon irgendwie, und ich habe sie auch nicht gehabt, ich habe es nur mit einem Kollegen gespielt. Und dann ist es schon, es ist witzig gewesen, weil es hat schon Sachen geboten, die du nicht gekannt hast, mit dem Fahrzeug und dann zusammen auf dem Fahrzeug und so. Aber ich habe es schon nicht so, eben, so richtig geil habe ich es halt einfach nicht gefunden. Ist mir irgendwie, ich glaube, von Anfang an mit dieser Steuerung und so zurechtgekommen ist sicher anders gewesen. Mhm. Aber ja, auch umstritten, zu Recht in der Liste. Er hat 64, Uncharted 2. Das muss ich eben sagen, das hat mich schon unglaublich geflasht damals auf der PS3, nehme ich an.
Ja.
Gut,
ja.
PS3, ja.
Eben auch, völliger PC-Gamer und dann eben für die ab und zu, für die Grossen hat man sich das geholt und ich weiß gar nicht, wie ich auf das gekommen bin, aber das ist wirklich eins gewesen, da hat so etwas, habe ich noch nie gesehen. Also hast du so die krasse Grafik, wirklich in den Wege, im Wegekeller, ständig mit Uhr zu den Kollegen, hey, ich glaube dir, was ich gerade gesehen habe. Es ist so krass. Ich bin gerade auf einem Zug unterwegs gewesen und so, es ist so krass, ich wüsste gar nicht, wie krass das ist.
Ja, oder so. Gebäude, die zusammenbrechen und du bist mit drin und gummst von einem anderen zum denken, es ist so krass, es ist Sets und so in so einem Epicness, wie es glaube wirklich noch nie gesehen hast in einem Game.
Unglaublich, wirklich.
Ist es die Wege, die ich auch kenne?
Nicht das Türmlihaus.
Ah, nicht das Türmlihaus.
Okay. Nein, jetzt sind wir dort schon ausgezogen, schon das Türmlihaus. Haben wir den nächsten Wege gemacht. Ja, nein, wirklich Uncharted, unglaublich. Das ist schon das erste Game, wo das wirklich geschafft hat, das Cineastische von diesen Filmen, von einem Film einzufangen, oder? Sonst sind ja Dinge immer schon recht zurückgeblieben. Platz 63, Bloodborne, das habe ich nie gross gespielt.
Nein, ich auch nicht.
Ich auch nicht, sondern das From Software-Spiel. Wo man immer darauf hofft, dass sie endlich mal ein Remake machen, aber ja, es geht nicht danach aus. Dann Platz 62, Monkey Island 2.
Oh. Take my money.
Ja. Das ist
mein Einstieg in die Point-and-Click-Adventure-Zeit gesehen. Und ich habe sie alle gezockt nachher. Auch die vorher rausgekommen sind, also Monkey Island 1, Zack McCracken, Loom, Indiana Jones, Last Crusade und Fate of Atlantis und weiss was. Und Monkey Island 2, lustigerweise, Trivia, der einzige Teil, der nicht die Beleidigungsschwertkämpfe beinhaltet.
Ah, was?
Ja.
So, da hätte ich jetzt auch Übersicht mit gehabt, weil ich das haben.
Ja. Monkey Island bin ich absolute Mega-Freak und als erstes musst du im Lager La Grande musst die Voodoo-Puppe basteln, damit den kannst du vertreiben von Skap Island, weil er so ein Tyrann ist. Ich liebe es auf jeden Fall wirklich. Und, Und der Guybrush Threepwood, wo... Wie?
Kommt wieder Lust über zum Spielen.
Ja, ja.
Also übrigens und, zwei, aber generell.
Und ja, weißt du noch, der, dann hat es da auf der anderen Seite drei Inseln gesehen, wo du hast hin und her reisen konntest. Das war revolutionär zu dieser Zeit. Und auf der einen Insel hat es einen fetten Governor, der unglaublich fett ist, der im Bett ist und dann so Pipes hat, wo Food rauskommen. Und immer während er mit dir schwätzt, gehen so die Pipes auf und es kommt wieder irgendwie und geht hup, hup. Ich hatte damals eine Soundkarte gehabt, zum ersten Mal in meinem PC oder im PC von der Family. Und dann kommt immer der Food raus. Das ist echt. Ganz geil.
Ich habe die alle, also ich habe mit dem 3 angefangen, darum ist das mein Lieblings Monkey Island. Und ich habe die anderen erst später noch geholt. Und ich meine, die sehen natürlich nicht mehr so schön aus. Hat ja immer noch die HD-Version gegeben, also die Remake, die ich auch noch cool finde. Mhm. Aber die haben so einen einzigartigen Humor. Aber mein Highlight ist schon, also ich hätte natürlich das 3 reingenommen. Ich finde das
sensationell. Absolut, das kommt dann schon noch, oder?
Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube das Gefühl nicht. Okay. Aber who knows, vielleicht kommt es so weiter vorne. Aber das ist mein.
Aber hast du auch, wo du 3 gezockt hast, ich habe bis 3 durchgespielt und das ist ja unendlich lang gegangen und man war ja noch jung und dann hat man irgendwie eine komplette Lösung gebraucht.
Ja, wie?
Ich habe dann nachher, glaube ich, zweimal noch irgendwie angezockt.
Ah, das ist schwierig.
Aber es ist wie, genau, weil die Grafik ist halt so viel besser gewesen im 3.
Ja. Und also es war halt ein ganz so anderer Stil, gewesen, muss man sagen. Ja. Das 3 war halt total comic-y.
Genau.
Und nein, zurück ist schwierig. Das, ja. Das sehe ich schon auch.
Aber eben, alle absolut super. Ja. 61, Platz 61, Persona 5 habe ich auch mal gespielt. Das ist so ein 100-Stunden-JRPG. Aber genau, ich habe noch 20 Stunden gefunden. Nein, ich habe keine Zeit. Ich habe es gut gefunden, aber ich dachte, nein, es geht nicht. Ich kann es nicht spielen. Es kommt dann 6. Platz 60, Ico. Habe ich auch nie gespielt. Habe ich nur gehört, es sei so nervig mit denen, weil du da immer, du musst irgend so ein junges Mädchen beschützen, irgendwie begleiten. Das ist so... So ein typisches Begleiterspiel, wo dich einfach so nervst, wenn die immer so doof ist. Aber eben offenbar auch sehr emotionales Spiel und Shadow of the Colossus ist auf dem gleichen Studio. Aber ich sage, das habe ich nie gespielt. Auf dem 59 hingegen Fallout 3. Das hat mich anders geflasht.
Das ist eigentlich gar nicht so alt, oder?
Ja, oder 2008. Schon? 2008.
Okay, es ist alt. Ah ja.
Ich war irgendwie gespielt, ja.
Ja. Ich habe da einfach so geil gefunden, den Entdeckerdrang wie selten in einem Game. Ja. Also Skyrim ist eigentlich schon 2001 oder so, ist noch früher rausgekommen. Aber ich habe es da eigentlich wirklich noch geiler gefunden. So die, auch weil die postapokalyptische Welt steht noch nicht so abgenutzt gewesen wie heute. Mhm. Und dann einfach aus dem Bunker rausgekommen und wirklich so, hast du dort hinten schon irgendetwas und dort schon irgendetwas und im Radio kommt so der geile alte Sound und dann hörst du wieder irgendwas von irgendeiner komischen Nuka-Cola-Fabrik und die muss ich finden und so. So geil gewesen. Also das habe ich unglaublich geil gefunden. Mhm. 58, Warcraft 3.
Oh. Absolute Legende natürlich. Oh. Das habe ich gespielt. Ja.
Ja. Hey, ich habe das auch ein bisschen gespielt. Ich muss sagen, dass ich bei 80-Strategie so sehr, sehr Command & Conquer-lastig war. Mhm. Aber ich habe es auch ein bisschen gespielt. Nachher dann natürlich WoW. Im genau, Artikel ist übrigens noch ein Typo da, habe ich gerade gesehen.
Kannst du ihn korrigieren?
Es ist natürlich ein Universum, ist dort halt, also die ganze Lore und so, oder ist natürlich da gross geworden, sage ich jetzt mal, die ganze Warcraft-Lore, und nachher in WoW gekommen ist und so, ja. Aber das habe ich schon vor allem, ich habe ganz viel, also schon online gespielt, aber dann vor allem Tower Defense.
Ja.
Das habe ich richtig geil gefunden.
Ich weiß vor allem Kampagne. Kampagne ist so fantastisch und so mindblowing und mit diesen Zwischensequenzen teilweise, so legendäre Zwischensequenzen wie der Arthas, der zurück auf Lordaeron kommt und seinen Vater ermordet und so mit Frostmourne. Das sind Sachen, das hat sich so krass bei mir ins Hirn eingebrannt. Und ich meine, ich spiele ja heute noch WoW und du siehst, es ist wirklich, für mich ist das so, es ist auch so zu einer Zeit rausgekommen, die so perfekt war. Ja. Ist gerade der Herr der Ringe ist ja gerade im Kino gewesen dort. Ist irgendwie der Hype erst recht losgegangen und das ganze Fantasy ist plötzlich ein bisschen mehr in die Breite gegangen und sie haben so einen geilen Stil auch gehabt, so den Comic-Stil schon dort in Warcraft und trotzdem auch so eine erwachsene, brutale Fantasy mit richtig geilen Storys und auch das System. Ich habe dort eher das wie sagen wir das Genre, das Echtzeitstrategie, habe ich vor allem Age of Empires gehabt. Und dort geht es ja mehr ein bisschen um Städtebau und so. Und so etwas wie so eine Hero-Figur, weißt du, mit fast ein bisschen so Rollenspiel, weißt du, mit Leveln und Fähigkeiten. Und irgendwie, ja, du baust schon ein bisschen deine Basis, aber es ist irgendwie wirklich nicht das Gleiche wie das Age of Empires.
Ist das eine Nische gewesen? Es ist halt ganz viel so Micromanagement machen. Oder wie so einzelne Einheit ist viel mehr wert gewesen als in einem Age of Empires. Dort ist es so, dass es so 40 Blöcke gehabt und bei Warcraft ist wirklich so eine. Ein mächtiger Held oder eine voll ausgebaute Einheit ist super wichtig gewesen. Da ist mega aufpassen, was richtig macht.
Ist Age of Empires auch dann rausgekommen gerade?
Nein, vorher.
Nein.
Weil ich habe das nicht gespielt, das Warcraft irgendwie. Ich weiß nicht, das ging an mir vorbei. Ich glaube schon auch, es hat mich nicht so angesprochen vom Fantasy-Setting.
Okay.
Aber es muss irgendwie, damals hat man auch nicht alles können spielen. Und ich nehme an, irgendwie werden einfach noch andere Games rauskommen.
Sie ja, also Age of Empires ist 3 Jahre vorher.
Das hätte ich dann sicher nicht mehr gespielt. Aber ich mag mich erinnern, ich habe es dann mal noch in irgendeiner HD-Version nachgeholt, aber auch nicht durchgespielt. Aber ich habe es witzig gefunden, weil ich dann natürlich WoW mega viel gespielt habe. Ja. Und dann kommst du so auf Azeroth. Nein, wie heisst das? Der Dungeon, wo alles brennt. Ja.
Du meinst schon brennende Steppen dort, wo auch der Vulkan ist, der Black Rock?
Nein, ich meine nicht den. Ich meine dort in den Ostpestländern.
Östliche Pestländer, ja.
Ja, dort hat es einen Dungeon gehabt mit einer Stadt, die brennt.
Strathholm.
Ja, genau. Ich glaube, die. Und,
Du siehst natürlich, warum sie brennt.
Ja, das habe ich irgendwie witzig gefunden, wenn man es aus dieser Perspektive so, ah ja, da im WoW, kann ich das?
Ja, jetzt siehst du, warum dort alles.
Umgekehrte Weg, sehr geil. Genau, dann im 57 StarCraft 2 habe ich noch gespielt, habe ich eigentlich schon noch. Ich habe eins sehr geil gefunden. Und das
ich wollte sagen, StarCraft habe ich gespielt, ja. Aber das war fast 10 Jahre vorher gewesen.
Ja, das ist halt 2010 ist das erst rausgekommen, StarCraft. Habe ich auch gespielt, aber einfach so, weil es einfach Blizzard war und ich so in dem Blizzard Rabbit Holding bin. Aber irgendwie hat mich nie so gepackt. Ich finde das Setting einfach nicht halb so geil wie ein Fantasy-Setting.
Ich habe es, wie gesagt, beim ersten StarCraft, das habe ich mega geil gefunden. Das habe ich wirklich gefühlt. Und bei dem habe ich eigentlich gar keinen Bock gehabt, zum Gamen. Als ich es aber gespielt habe, Kampagne, die zieht dich dann schon ein, die können es einfach. Ja. Aber die haben sie dann 3 geteilt, oder?
Ja.
Das Game. Und ich glaube, ich habe die ersten 2 dann noch gespielt und das dritte dann einfach nicht mehr. Es ist einfach, irgendwann ist es einfach auch mal gut, oder? Darum, ja. Aber 56, genau, GTA 3 haben wir eigentlich schon gehabt.
Ja.
Auf dem 55 Stardew Valley. Gibt es auch schon seit 10 Jahren.
Was ist das?
Du kennst Stardew Valley nicht?
Noch nie etwas gehört von
was?
Dem Game.
Hey,
was? Was macht das auf Platz 55?
Hey, Stardew Valley ist im Fall, das ist auch krass. Das hat eine Person entwickelt.
Aha.
Und das hat sich, ich weiss nicht, wie viele Millionen mal verkauft. Und das hat der Cozy Game und der Farming Game Boom einfach eigenhändig ausgelöst. Das wirklich... Alle Games mittlerweile kopieren das und einfach sind Stardew-Likes. Das ist wirklich krass. Und das ist, du baust deine Farm auf, redest mit den Leuten, kannst heiraten, du gehst so in Minenschacht und kannst Monster verprügeln. Ich habe es nie lang gespielt. Meine Frau hat etwa irgendwie 1000 Stunden gespielt oder so. Und, aber es ist wirklich, das ist so eine Sensation, das Game. Und die Leute sind so pumped auf den neuesten Teil. Und das wird auch immer noch updated, mit riesigen Updates und so. Also Stardew Valley ist krass, ist riesig. Platz 54, Dark Souls. Und ich habe nie durchgespielt. Auch wieder so ein From Software-Spiel. Der Simon hat den Text durchgeschrieben. Ist nicht so ein Souls-Game.
Nein, oder? Null irgendwie.
Souls-like. Souls-like.
Ja, das ist das Originale, oder?
Ja, ja. Also,
wie der Simon
Demon's Souls ist eigentlich das Erste.
Aha. Ah, okay.
Demon's Souls und Dark Souls ist aber das hat es schon so richtig Mainstream gemacht.
Ja.
Genau. 2011 ist das rausgekommen. Der von 53, Super Metroid. Das habe ich möglicherweise gar nie gespielt.
Super Metroid von Tommy. Ist der Tommy überhaupt schon auf der Welt gesehen, wo das Game
rauskam? Ich weiß nicht, ob er es damals gespielt hat oder ob er es später gespielt hat. Aber
wahrscheinlich.
Das ist ein super Nintendo
Game. Das habe ich auf jeden Fall auch gezockt, ja. Samus Aran, ja.
Aber du hast einen Super Nintendo gehabt, nicht mehr?
Ich habe einen Super Nintendo gehabt,
ja. Ja, eben.
Das war meine erste Konsole.
Wir haben das alles nicht dürfen. Mutter hat immer gesagt, ich sei immer so hässig geworden, wenn ich mal eine ausgelehnt habe.
Hey, aber das war bei uns ganz ähnlich. Ein guter Kollege von mir hat den Mega Drive gehabt. Und da war dort sein älterer Trend. Und immer, wenn er
Woche nach Woche ist er zu seinem Vater und zu seiner Mutter und bei seinem Vater hat er, glaube ich, keine gehabt. Und dann immer in den Wochen, wo er beim Vater war, hat er mir den Mega Drive ausgelehnt, sehr zum Missfallen von meinen Eltern. Und
ja, ich glaube, ja, ich bin immer hure hässig geworden. Sie hat ja hure hässig gemacht, die Games. Die scheiß Games. Auf dem 52 Doom, das Original, aus dem 93.
Boah, also da haben wir ja schon darüber diskutiert, viel, gell? Ja. Ich das, mir ist das nicht so klar gewesen. Für mich ist das, wird das immer in einem Atemzug genannt wie Wolfenstein 3D.
Und, ja, das ist schon die Revolution in der Hure-Game. Das ist schon krass.
Scheint. Ja.
Aber das ist auch so. Damals hast du nicht alles gamed und alles gekannt. Aber
ich habe Doom schon gekannt, aber ich habe einfach lieber Wolfenstein gezockt.
Ja. Ja, nein, ich glaube, ja, ich habe Wolfenstein halt eben, was haben wir gesagt, ein Jahr vorher oder so. Aber es ist, also Doom ist wirklich in allen Belangen besser gewesen. Das haben wir so viel gespielt. Und eben die Shareware-Games. Ich weiss nicht, da bist du irgendwelche, weißt du, so Kollegen, in Anführungszeichen, weißt du, wo man einfach mit kennt sie. Aber der hat eben vielleicht die Vollversion. Und dann tauschst du irgendein Game und dann gibt er die und dann ist es doch wieder die scheiß Shareware-Version gewesen, wo nur die erste Kampagne oder wie man es nennt, drin war. Und dann, die, weißt du, die erste habe ich vermutlich 10 Mal durchgespielt. Und die anderen dann vielleicht noch 2 Mal. Aber ja, Doom war geil gewesen, Mann. Dann Resident Evil auf dem 51, Resident Evil 4 habe ich auch erst das Remake dann gezockt.
Ja, Dito, also ich habe das 1 unglaublich gesuchtet in der Mansion und das 2 auch noch. Aber nachher bin ich nicht so...
Hey, ich bin da wirklich zu fest im PC-Ding gewesen, aber das Remake kann ich dir wirklich auch mal sagen, ist cool, ich verstehe, warum ihr es so geil findet. Platz 50, Super Mario Galaxy, habe ich auch nicht durchgespielt.
Das ist richtig geil, das ist vielleicht, also ich finde, das ist vielleicht sogar das beste Mario 3D-Game, auch wenn vielleicht das, was ich am meisten mit nostalgischen Gefühlen verbinde, aber von der Machart her, glaube ich, ist das wirklich Peak Mario 3D.
Okay. Ich habe das letzte angefangen, weil es gibt die... Ich habe mir fast gedacht, ich muss es kaufen. Es ist doch eine HD-Version, eine überteuerte rausgekommen. Dann habe ich aber gesehen, ich habe die All-Star-Version, weil eben Nintendo verkauft das Zeug immer 10 Mal. Und in der All-Star-Version ist es 64, Sunshine, das beschissenste Mario und das Galaxy drin. Und das, jetzt habe ich das letzte auch wieder mal gespielt und ist schon geil. Die Planeten, das Design, schwitzig. Es spielt sich ein bisschen komisch.
Es ist einfach krass, wie originell und kreativ sie mit dem Level-Design waren. Wo du meinst, eigentlich, dass das Prinzip von einem Planet, wo du halt einfach rundherum kannst laufen, von diesen kleinen Mini-Planeten, dass das eigentlich relativ schnell durchgespielt hast und es eigentlich gar nicht so viel damit dann zu machen gibt. Es ist unglaublich, wie du jedes Mal wieder in einer neuen Galaxie auf einem neuen Planet wieder überrascht worden bist. Wow, das haben sie jetzt und das und so. Geil, ja. Es ist ein unglaublich kreatives Game. Wirklich.
Muss man jetzt nachher weiterspielen. Irgendwie kommen die gerade nicht so viel raus momentan. Dann auf 49 Hollow Knight. Der erste habe ich auch nicht gross gespielt. Also ein paar Stunden, dann ist es mir verleidet. Ich habe es 2 wirklich ganz genial gefunden. Ich bin gespannt, ob das noch weiter runterkommt. Müsste ja fast. Auf dem 48 Overwatch. Auch wieder ein Blizzard Game.
Was macht das so gut auf so einem guten Rang.
Ja, das ist ein riesen Hype, Luca. Das wird heute ein bisschen vergessen.
Ich habe es wirklich auch gespielt, wo es rausgekommen ist. Ich habe es auch geil gefunden. Aber Platz 48.
Ja, weißt
du, die Hero-Shooters. Das Problem
ist, das ist so zu einer Zeit, dort hast du schon ein gewisses Alter gehabt und du hast es nicht mehr. Du hast nicht mehr die Nostalgie gefühlt, sondern du weißt, das war mal ein Hype gewesen und dann ist es wieder vergangen, oder?
Aber eben, es hat halt einfach der Hero-Shooter-Ding, hat es auch ausgelöst. Es hat einfach
Blizzard
einfach...
Ja, Blizzard
so ein bestehendes Konzept, oder? Ja, ein bestehendes Ding genommen und es einfach besser gemacht. Mhm. Aber ich habe es auch nie... ich habe es nicht mega viel gespielt.
Es ist Blizzard, okay, man kauft es.
Multiplayer aber halt...
Und irgendwie so ein bisschen gespielt und fertig.
Hey, 47, Call of Duty 4. Ich muss kurz fragen, das ist schon, weil die alle nehmen jetzt doppelt vergenden und so. Das ist schon das Original 4, wo wirklich...
Das ist richtig.
Das ist das.
Ich muss an dieser Stelle etwas sagen. Meine grösste Fehleinschätzung jemals in der Geschichte vom Gaming, wo Call of Duty rausgekommen ist, das Original, habe ich damals gesagt... Null Chance. Medal of Honor ist viel besser.
Gut, aber dort
ist es damals schon relativ ähnlich rausgekommen. Und dort ist das erste Call of Duty. Für mich ist es so abgestunken gegenüber Medal of Honor. Medal of Honor hat es 2 Teile gegeben, dann ist es gestorben. Call of Duty gibt es seit
fucking 25 Jahren.
Hat schon mehr gegeben, Medal of Honor, aber die guten sind die ersten zwei, glaube ich. Ich habe Call of Duty auch die ersten zwei eigentlich sehr gut gefunden. Weil die Mission da mit Stalingrad, wo zuerst musst du überhaupt eine Waffe aufnehmen, das war, glaube ich, Call of Duty 2 oder so. Habe ich schon sehr geil gefunden. Aber ja, 1-4, das war auch wieder so ein, wie sagt man, Genre-Defining-Moment. Einfach so eine krasse Kampagne einfach.
Ich glaube, es ist auch, glaube ich, eines der ersten von diesen Wargames überhaupt gewesen, wo man eben nicht irgendwie in einem Zweiten Weltkrieg gespielt hat.
Ja, das hat es modern gemacht.
Sondern eben das Modern Warfare so aktuell gewesen, so zeitgemäß. Weißt du, das Battlefield und so ist immer ein bisschen eben 1942, Vietnam, dies und das. Und das ist so voll der Krieg vom Jahr 2010, 2011, wie man es in den Nachrichten gesehen hat, mal in einem Game und dann auch noch so terabombastisch inszeniert, dass du wirklich auf einem völlig neuen Level das Gefühl hast, mit drin zu sein in dem Zeugs. Ich war dort auch noch gerade in der RS und das war natürlich auch absolut gehypt, das Game, auch bei uns unter uns Rekruten. Ist grande.
Auf dem 46 Super Mario Kart, also das auf dem Super Nintendo, finde ich jetzt noch in höheren Platz, muss ich sagen.
Mein alter Nachbar hat bis heute, also hier eine Schnatte, weil er mich so kurz vor der Ziellinie abgefangen hat, dass ich ihn so ein bisschen geschupft habe und er ist mit der Nase in den Glastisch reingefallen.
Hat er hoffentlich jetzt etwas gelernt dabei, oder?
Ja, weil er sagen. Du Huso mit deinem roten Panzer in der dritten Runde.
Hey, wenn du das jetzt spielst, kommst du Augenkrebs über. Hast du auch, wie sich es bewegt? Weil sich bewegt sich die ganze Karte, wenn du deine umfährst. Es ist schrecklich. Aber ich habe es damals natürlich auch sehr lustig gefunden, wie logisch.
Ja. Es ist ja, die Story ist ja eigentlich, dass es ursprünglich gar kein Mario Kart hat sollen sein, sondern einfach sonst ein Kart-Game mit irgendwelchen Filmen. Und dann haben sie gemerkt, das ist aber lustiger, wenn du die Figuren, wenn die nicht alle gleich aussehen. Und irgendjemand hat irgendwie aus Jux und Tollerei hat mal einfach angefangen, Nintendo-Figuren drüber zu legen. So eben der Mario und der Yoshi und der Luigi. Dann haben sie gemerkt beim Testen, es macht hure Spass, wenn du mit dem Mario gegen den Luigi fährst und so Zeugs.
Ein F-Zero, sagst du offenbar.
Ja, genau. Ja. F-Zero hätte es, glaube ich, ursprünglich sein. Und erst im Verlauf ist es ein Mario Kart geworden.
Dann auf dem 45 Tekken 3.
Klar, Tekken. Finde ich auch ein, ja. Tekken top, gut. Ja.
Auch viel gespielt. 44 Inside. Das finde ich auch. Also, ich meine, das ist ein super Game. Das ist ja so ein 2D-Plattformer. Einfach so. Das ist eins, wo du einfach so von links nach rechts durchgehst und einfach so eine creepy, hure Story erlebst, wo du komisch. Weißt du, ohne Erzählung und so. Und einfach so ein bisschen unheimlich und. Du bist ja, es ist ja der Nachfolger von Shit, wo das kleine, ich weiß nicht mehr, wie es original heisst. Wo aber schon so mega geil war, egal. Und vor allem, dass das Viech am Schluss vorkommt, das war einfach so der Highlight gewesen. Das Highlight von diesem Huren-Game. Das fällt mir wirklich der Name vom. Aber Playdead hat es entwickelt. Egal, 43 Chrono Trigger, da kann ich gar nichts sagen.
Noch nie gehört?
Das sind wir Banausen. Aber das ist halt auch so JRPG-Zeugs, wo ich wirklich nicht so warm geworden bin damit. Aha, genau wie 42 Pokémon Gold, Silber, Kristall.
Das ist das Beste. Da bin ich komplett überfragt. Ich glaube, ich bin wirklich so das eine oder zwei Jahre zu alt. Ich bin, wo Pokémon das Ding war, bei uns bin ich zu cool gewesen dafür, ganz klar.
Schon cool. Ja, bist du es heute immer noch? Also ich habe Rot,
hey,
Blau.
Wenn man mal cool ist, dann bleibt man
es,
oder?
Ist so. Class ist, was sagen wir, Form ist temporary, Class ist permanent oder so etwas. Aber Pokémon Rot, Blau, ich habe Rot gespielt. Das ist so das, ich habe den Hype von Anfang an mit der Pokémon Rot mitgemacht. Und Gold ist dann wirklich einfach, Gold, Silber ist einfach nochmal Next Level Shit gewesen. Das war wirklich einfach das noch bessere Game gewesen, in allen Belangen. Wirklich, glaube ich, so auf dem Peak von meiner Schulzeit, Pokémon-Zeit. Und das Krasse war ja noch, was niemand gewusst hat, was für alle völlig aus dem Nichts gekommen ist, wenn du das Gold durchgespielt hast, die Story. Ganz am Schluss auf dem Siegesberg, wo du den letzten Herausforderer hast, um dich zum Pokémon-König von allen, keine Ahnung was, ist einfach der Charakter, den du in Pokémon Rot und Blau gespielt hast. Wo ja Pokémon König oder also einfach da der Sieger vom Turnier war, der Pokémon Meister, sagen wir dann, genau. Der Pokémon Meister war. Du hast ja Rot aufgehört als Pokémon Meister. So, dann kommt Pokémon Gold, bist ein neuer Charakter, spielst es durch und am Schluss musst du dann wieder der Letzte. Und das ist einfach, bist du selber aus Pokémon Rot und Blau. Und du so, wow, fuck, oh, krass. Und, okay. Und, das, und ob, also, ob das nicht genug wäre, wenn du den besiegt hast, dann ist jetzt die Welt, kannst in die alte Welt, in Pokémon Rot und Blau, in das Gebiet, in, was ist das, Kanto, glaube ich, oder so, kannst du dort gehen und ganz Pokémon Rot und Blau einfach nochmal durchspielen. Einfach so.
Ich glaube, man muss es erlebt haben. Aber fuck ich glaube auch, wenn ich es damals gespielt hätte, dann hätte es sicher gute Spiele. Hey, Pokémon König gibt es nicht, oder?
Nein, Pokémon Meister, mir ist gerade nicht.
Nein, weil, aber auch Pokémon, das ist die Trasse, die Tiere, die haben keinen König. Nein. Meine Kinder sagen das am Anfang, die haben keine Ahnung. All die Schulplatzkinder im Fall, die haben keine Ahnung von Pokémon. Die labern alle irgendwas einander nach. Und ich weiß es ja eigentlich auch nicht, aber das meiste ist einfach Bullshit. Mhm, ja. Die kennen auch die Karten im Fall nicht. Die Karte ist mega gut. Wieso denn? Ja, die hat da eine höhere Zahl. Ja. Das ist doch garantiert irrelevant. Und doch keine Ahnung, Kind. Niemand weiß, wie es spielt. Kind von heute, ich sag. vom 41. Portal 2. Das finde ich sensationell. Das ist auch so diese
perfekte Spiele. Ich kenne nur Postal
2. Nein, Portal ist wirklich... Postal 2 finde ich auch gut. Das ist auch fast das perfekte Spiel.
Das kommt auch noch, oder? Das ist in der Top 10.
Ja, sicher. Hey, who knows? Aber Portal, einfach eben von Valve, eines von wenigen Games, ein Rätselspiel mit so Portal-Knarren, ein Rätselspiel, unglaublich gut. Also wirklich... Ich finde, das ist ein perfektes Spiel. Das ist wie das erste schon. Einfach, die Rätsel sind so ein Mindfuck und du hast immer das Gefühl, die kann ich nicht lösen. Und dann findest du es irgendwie und dann wird es immer verreckter. Und dann hat es noch die Story dazu mit dieser KI da, der GLaDOS, die dich immer beleidigt. Es ist so lustig. Also wirklich ein grossartiges Game. Das muss viel weiter runter. Dann, wir haben es gleich geschafft. Genau, GTA Vice City, den haben wir schon gehabt. 39, GTA 5, genau.
Können wir einfach... GTA 5, wir müssen es schon nochmal, also ein bisschen müssen wir es schon appreciaten. Ne?
Es ist schon weil gut gewesen.
Es ist schon gut gewesen und ich weiß, ich glaube, ich habe es in dem Podcast schon erzählt und ich habe es euch schon mehrfach erzählt. Es gibt tatsächlich Games, die ich gekauft habe, die ich den vollen Preis gezahlt habe und ich weniger, halb so viele Spielstunden habe, wie es In-Game-Golf von GTA 5.
Ich glaube, ich habe es nie gespielt. Das Golf.
Doch, das ist geil.
Wenn es nicht Pflicht ist von einer Mission, habe ich es nie gespielt.
Ich habe sogar den Hidden Character freigeschaltet und besiegt. Und dann habe ich es gekauft, dort den Golfclub. Und
mal.
Und immer wenn ich gemerkt habe, Mist, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, dann habe ich einfach meinen Opponent mit dem Golfschläger runtergeklebt.
Das war eben gut.
Das ist richtig so. So muss man es machen. Ja.
Also die letzten zwei auf dem 38, Mario Kart 64.
Ja. Bestes Game von der Reihe.
Oh mein Gott.
Bestes Game von der Reihe.
Ja gut, ich glaube, das 8 ist schon objektiv gesehen besser.
Nein, aber es ist viel zu einfach.
Ich finde es...
Viel zu einfach, du wirst viel schneller geholfen. Das regt mich auf.
Das Rubberbanding.
Du musst wirklich genau, ganz genau. Das erfordert viel zu wenig Skills.
Ich finde Mario Kart 4 ist viel einfacher zum ersten werden im Fall, wie beim Neuen. Ich finde die noch schwierig. Also, hey, egal, ich
halte die auch nicht. Ja, vorne tut sich halt dann... Hast du ja genau den Nachteil. Das ist wie so, du hast einen mega Vorteil. Es ist alles so ausgleichend.
Ja, gut,
und da ist halt so... Richtig
aber es hat ja viel mehr Sachen und das ist wie, also ich glaube schon, das ist Nostalgie, die da reinspricht.
Ja klar, also weißt du, all die Games von 1990 sind objektiv wahrscheinlich nicht gleich gut wie ein Game aus 2020, aber eben, es ist Nostalgie, es ist teilweise auch, man muss es auch im Kontext von der Zeit bewerten, wo es rausgekommen ist, oder? Und ich glaube im Kontext vom Jahr 1996 ist das ein absolut fantastisches Game, wo für mich wirklich auch nostalgisch mega. Das ist halt geil. Vor allem, ich glaube, das Ballönli-Battle ist nie besser gemacht
worden. Finde ich auch. Und wir haben immer das gespielt. Das ist so
das haben wir gewesen. So viel gespielt. Das war so geil.
Vor allem dort in dem Level mit wie vier Türmen gehabt, die vier farbigen.
Ja,
und Baller ist einfach die roten Dinge, aber im Grunde nimmt es auch. Wenn du
runter gehst. Das Opfer,
wenn du unten bist, einfach Hochrisikozone. So geil. Dann das letzte auf dem 37 Deus Ex.
Ja.
Ey, ein unglaublich gutes Game.
Ja.
Das ist einfach. Ein Game, wie es damals auch einfach kein anderes Geld.
Hey, es hat mich ein Bildschirm gekostet. Und zwar bin ich so verreckt am Suchten, wo das endlich rausgekommen ist. Ich weiss halt, das ist seiner Zeit vorausgesehen, Sachen verschieben ist. Das ist ein paar Mal verschoben und ist endlich rausgekommen. Und dann habe ich gezockt. Und dann habe ich mich nicht getraut, weil einmal das Safe-Game nicht richtig funktioniert, habe ich mich nicht getraut, es abzuschalten. Und dann hat es sich einfach in meinen Bildschirm reinbrennt.
Nein. Gibt es Schlimmeres, als ich könnte einbrennen?
Ja. Genau. Aber das ist auch die, es ist ja so ein Action, in Anführungszeichen, aber ein Rollenspiel gewesen, mit so Sci-Fi-Setting, wo halt wirklich, du hast so viele Möglichkeiten gehabt, wie du ein Level hast können lösen, weißt, mit reinschleichen, infiltrieren, einfach direkt alle abschiessen, was verdammt schwierig war.
Das so ist so der Urgrossvater von Cyberpunk.
Hey, ich mag mich vor allem auch noch an den Screenshot erinnern, weißt du, genau dort hast du den Heftchen angeschaut, wo Dinge, so ein gel-schwarzes Absperrding ist dort gestanden. Und das hat so geil ausgesehen. Einfach das, die eine Screenshot, da habe ich so viel angeschaut. Und ich dachte, das Game ist so geil. Und es war dann super gewesen. Aber ich habe das auch von irgendeinem Kollegen genommen, natürlich cracked, weil ich kein Geld zum selber kaufen. Und dann hat es irgendeinen Bug gehabt in Hell's Kitchen irgendwo, weißt du, so 60%, 70% vom Game, wo einfach ein Dialog nicht ausgelöst hat.
Oh.
Scheiße, ich kann nie fertig gamed. Und das Spiel ist so custom, noch, wie du es spielst und deinen Charakter gemacht hast. Ich habe dann schon Safe Games gefunden, aber das war nicht das gleiche. Das ist nicht Witzspiel. Das war nicht dein JC Denton. Ah, ficken, nein. Ja, also das sind. Ich meine 37. Das haben wir gesehen. 36, Rimworld.
Ja.
Rimworld habe ich nie gespielt.
Ich auch nicht.
Aber sehr geil, da ist Kim mit der grossen Kleinschreibung. Wird geil hässig. 35, Command & Conquer Red Alert. Ja, stimmt.
Yes, sir. Yes, sir.
Das ist es.
Grande Parmigiano, du. Das rotet mal auf welcher Seite.
Tanja. Seite Tanja.
Das ist... Ich habe nicht das, glaube ich, das Beste gefunden. Das erste war auch sehr gut, aber das war das zweite.
Ja.
Das ist so gut gewesen, so befriedigend. So die
unglaublich. Das Einzige, was genervt hat, ist, wenn du stundenlang wieder eine Mission zugebracht hast und hast den Gegner besiegt und das Game hat einfach nicht aufgehört, weil du irgendwann
auf einer
verdammten Map so einen scheiß Harvester irgendwann noch rumtragen.
Oder ein Männchen, der einfach irgendwo noch durch den Wald läuft und dann musst du das noch überfahren. Ja, das ist
genau.
Ich habe gar nicht gewusst, im Fall, ich habe erst jetzt beim Lesen vom Text den ganzen Kontext von dieser Story erst jetzt kapiert, weil die Story ist ja irgendwie, was, der Albert Einstein ist zurück in die Zeit gereist, um den Hitler umzubringen, damit eben nicht Deutschland, Nazi-Deutschland die Macht in Europa übernimmt. Das Problem ist aber, durch die Änderung hat einfach die Sowjetunion den Platz von Deutschland eingenommen. Und darum heisst es Alarmstufe Rot und so. Habe ich alles gar nicht gewusst, das ist in der europäischen, in der deutschen Version, ist das alles zensiert worden.
Ja, wir haben schon die Unzensierte gehabt. Ja.
Ist einfach nicht, ist gar nicht Story, ist keine Ahnung, was die Story war. Ich bin wahrscheinlich jetzt jung, um sie zu checken. Aber an Hitler und Albert Einstein erinnere ich mich definitiv nicht. Und sie haben auch die Soldaten, die Nazi-Soldaten, haben es einfach mit Cyborgs.
Ja. Du hast auch grünes Blut gehabt, glaube ich, im Deutschen. Ja.
Vielleicht auch grünes Blut. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas komplett anderes gespielt.
Natürlich schon damals, irgendjemand hat immer gewusst, wie man die Originalversion mit Crack und so bekommt. Darum haben wir natürlich schon... haben wir schon das gespielt. Hey, dann auf dem 34. God of War, das von 2018. Ja. Das ist wirklich ein
schönes Spiel. Schönes Spiel.
Sehr geil gewesen. Habe ich auch so rückblickend, weißt, löst es nichts aus in mir, aber beim Spielen damals ist es schon...
Mal. Also ich finde, God of War ist schon... Ich habe es zwei irgendwie nicht geschafft durchzuspielen. Ich weiß nicht warum, es ist mir wie so, obwohl es auch ein gutes Spiel war, aber irgendwie ist es ein bisschen draussen gewesen, die Luft nach God of War. God of War ist aber sensationell schön. Ja. Auch die Story. Mega, mega emotional, finde ich. Die Vater... so eine Dynamik in so einem Game so einen prominenten Platz zu geben und dass es nicht ermüdend oder bremsend wirkt für die Action, ist grosses Kino.
Einfach auch wenn jetzt alles, was dort eigentlich passiert, ein bisschen lächerlich ist, weil die Mutter, die dort ja irgendwo geht, die Asche verstreuen, die ist ja einfach am Monster-Battle gewesen, gleichzeitig in der Unterwelt.
Ja gut, das ist alles
so ein bisschen, darum ist es ein bisschen lächerlich.
Redcon, das ist ja...
Grossartig. Egal, genau, das sind Plätze 67 bis 34 und genau, nächste Woche kommen wir noch bis Platz 2 und ich muss dann mal... Wenn wir mal noch Platz 1 nehmen, muss man mal schreiben. Also gut, das war es. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Tschüss, bis in einer Woche. Tüdelü.
Ciao zusammen.
Tüdelü.